Kann man nicht leicht heben über den Doppelbrühe weg,
einfach mal lucken.
Ja, guten Tag. Da sind wir wieder bei Einfach mal Luppen. Heute wieder bei einer Folge mit Gast. Und ja, ich muss sagen, wir haben heute wieder mal einen richtig geilen Typen an Bord. Und das Besondere ist, dass Felix und ich mit ihm zusammengespielt haben. Ich glaube, viele davon gibt's wirklich nicht. Felix in Bremen, ich bei der Nationalmannschaft.
Nee.
Ja, und wenn ihr jetzt hier so in der knappen nächsten Stunde vom Langen hört, ist er gemeint. Per Mertesacker. Per, zunächst einmal danke, dass du hier diesen Spaß mitmachst. Und in diesen Zeiten, ja, muss man ja einmal erstmal fragen, wie geht's dir?
Ich freue mich riesig, Toni, Felix, dabei zu sein heute. Mir geht's ganz gut und ihr hört mich jetzt auch von zu Hause. Also working from home und online learning mit den Kids. Also ich bin wenig gestresst und meine Frau noch weniger. Also, aber es passt alles, wir sind gesund.
Ja, haben wir dich jetzt mal hier rausgeholt eine Stunde, ne? Dass man ein bisschen entspannen kann. So war, ist immer dein Spruch, ja, Anspannung, Entspannung, ne? Habe ich ja gelernt von dir.
Ja, ganz genau. Deswegen, ich habe den roten Schal auch an die Türklinke gehängt draußen. Also wenn den einer berührt, da gibt's richtig Ärger. Die Erziehung hat schon mal hingehauen. Deswegen freue ich mich jetzt, über eine Stunde dabei zu sein und die Entspannung zu genießen.
Ach Felix, du bist auch da. Hallo.
Ja, ich bin auch da. Herzliches Hallo an dich, Toni.
Ja, ach na gut. Man kann dich ja, kriegt dich hier irgendwie nicht weg. Aber gut, ja, freue mich auch, dass du wieder da bist. Ja, Langer, wo bist du denn aktuell? Also das heißt, zu Hause heißt London, richtig?
Ja, ganz genau. Ich sitze gerade hier in meinem Büro oder seit letzten Sommer, seit ersten Lockdown hier umfunktioniert. Bibliothek in Büro jetzt, wo ich immer noch arbeite von London aus und wir haben so ein bisschen unsere zweite Heimat hier in London gefunden und sind deswegen tagtäglich hier vor Ort. Deswegen hört ihr mich aus London.
Sehr gut. Wie ist denn die, sag mal, wie ist denn die Corona-Lage da? Man hört ja und liest ja viel, jetzt mal im Vergleich vielleicht zu Deutschland und Spanien, England, wie ist die Lage?
Ja, die Lage ist nicht besser, also absolut nicht besser. Gestern hat Boris Johnson gesprochen, nationaler Lockdown, also wir sind jetzt auch wieder relativ gut eingeschlossen. Premier League darf weiterspielen, Akademie auch teilweise wahrscheinlich geschlossen. Also werde ich weniger zu arbeiten haben, aber insgesamt ist es schon heftig. Also die Gesundheitslage, diese Gesundheitssysteme sind an den Grenzen. Deswegen wird es wahrscheinlich bis Mitte, Ende Februar hier 6 bis 8 Wochen erstmal wieder zu Hause richtig zur Sache gehen. Und hoffen wir, dass wir gut über die Zeit rüberkommen.
Ja, du hast das gerade gesagt hier, Online-School und so, damit bin ich ja relativ gut bekannt, weil unsere Kids gehen ja auch hier auf eine amerikanische Schule und werden das ja auch hier, weiß nicht, den ganzen Jahr dann irgendwie von so September, Oktober und all sowas, wobei September ging es wieder los, eher so auch Mitte des Jahres, wo ja wirklich auch nur Online-School war, also ich kann mich in dich hineinversetzen, ich weiß mittlerweile, wie das funktioniert.
Siehst du, ich bin hier nur dabei, meiner kleinen Krabbeln beizubringen. Das bin ich noch nicht, so weit bin ich noch nicht wie ihr.
Ja, mehr wirst du auch nicht schaffen, glaube ich.
Ja gut, aber das reicht ja auch, ne? Die wichtigsten Sachen, Krabbeln, Laufen, Essen, Schlafen, das kann ich dir beibringen.
Kannst du gut, ne?
Ja.
Konntest du schon immer gut. Ja, bei uns sind ja mittlerweile schon, wir haben 9, 6 und 1 Jahr alt. Deswegen ist es zweimal Online-School und einmal wirklich dann gerade alles neu lernen, wie bei dir, Felix. Deswegen ist da immer Druck auf dem Kessel daheim. Und meine Frau macht einen riesen Job, muss man jetzt auch mal sagen, auch mal öffentlich sagen.
Ja, kann man auch.
Das ist richtig.
Und ich versuche nebenbei noch zu arbeiten. Also meine Entspannungszeit ist wirklich arbeiten und versuche hier irgendwie mit Sitzungen, mit Trainern und Spielern wirklich alles online hinzubekommen und wirklich, dass es den Leuten gut geht. Also man ist wirklich, Fußball wird fast dann teilweise auch zweitrangig. Man versucht nur, dass es den Leuten, Spielern, Mitarbeitern gut geht. Das ist so meine neue Aufgabe. Kümmert sich nicht nur um sich selbst, eigensinniger Fußballprofi, sondern mehr jetzt auch in der Verantwortung für andere Menschen. Das war schon eine große Veränderung in meinem Leben.
Ja, das hast du ja ehrlich gesagt ja auch irgendwie immer schon so ein bisschen gemacht zumindest. Ne? Du hast ja jetzt nicht immer nur auf dich geschaut, deswegen, du hast das ja auch angesprochen jetzt, ne? Du hast es ja auch jetzt angesprochen. Du bist ja jetzt vom Spieler relativ schnell zum Leiter der Jugendakademie von Arsenal gekommen. Ich finde, das ist ein als Nicht-Engländer ist es ja eine ziemlich große Verantwortung. Ich finde ich auch ein riesen Schritt. Wie kam das denn dazu? Hat sich das dazu entwickelt? War das schon vor deinem Karriereende klar?
Der Arsène Wenger hat mich eines Tages gefragt, ob ich gerne im Verein bleiben würde. Also ich hatte noch ein Jahr Vertrag und dann war die Frage, willst du nicht im Verein bleiben? Und ich habe gesagt, ja, grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Und zwei Wochen später hat er mich gefragt, ob ich Nachwuchsleiter werden möchte bei Arsenal. Damals war es ja so, dass Andries Jonker war das damals und der ist dann damals nach Wolfsburg gegangen zum VfL als Cheftrainer. Und dann war die Stelle erstmal vakant und ein Jahr gab es dann...
Arsenal gewesen.
enthalte ich mich jetzt grundsätzlich. Ich kenne ihn nicht so gut.
Ja, ich.
Auf jeden Fall...
da gibt dir eine Überschrift. Danke, herrlich.
War es denn so,
nein.
Auf jeden Fall war es dann so, dass ich musste halt zu Hause nachfragen, ob sich Frau grundsätzlich vorstellen könnte, in England zu bleiben. Und die Antwort kam relativ fix, dass sie gerne bleiben möchte. Und dann habe ich zwei Wochen später auch zugesagt. Und dann hatte ich noch ein Jahr, wo ich ein bisschen drum trainiert habe und mich ein bisschen versucht habe vorzubereiten auf die nächste Etappe. Aber ich wollte zum Beispiel nicht mehr zurück nach Deutschland und noch weiterspielen. Mein Körper war schon zu gebeutelt, muss man auch dazu sagen. Ich habe auch da sehr gelitten. Deswegen kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das, ohne groß zu wissen, was auf mich zukommt. Ich bin ganz ehrlich.
Ja, und das ist auf jeden Fall ja auch interessant, weil ja viele Profis, die dann aufhören, tun sich ja schwer, irgendwo dann direkt eine Aufgabe zu finden. Genau. Aber jetzt mal, wenn jetzt mal keine Corona-Zeiten sind, die hast du ja jetzt auch schon als Leiter da mitgemacht. Wie sieht denn da so ein Tag oder deine Aufgabe genau aus, wenn du das jetzt mal ohne irgendwelche Beeinflussung von Corona, wie ist denn da so dein Ablauf?
Ja. Also die Akademie hat 10 Mannschaften von der U9 bis zur U23. 10 Mannschaften, die in 2 Trainingszentren arbeiten. Also wir sind mit der U18 und U23 mit bei der ersten dabei. Und dann gibt's noch ein anderes Trainingszentrum, U9 bis U16. Und in der Akademie gibt's halt bis zu 100 Mitarbeiter und circa 180 Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die für Arsenal spielen. Das heißt, eine relativ große Maschinerie, die man da unter sich hat und die man versucht zu managen. Also was ich natürlich gerne machen würde, wäre natürlich mehr, sag mal, auf dem Platz mit Spielern, mit Trainern auch meinen Einfluss geltend zu machen. Aber du musst natürlich erstmal grundsätzlich die Arbeit im Büro administrativ, dass alles läuft, dass du mit den Leuten sprichst, dass alles weitergibst. Ich bin viel im Moment auch am Laptop und versuche zu organisieren, zu strukturieren. Das ist so meine Aufgabe. So People Skill, Man Management ist so das, was ich tagtäglich zu tun habe. Im Moment von zu Hause, aber dann
können wir hier trotzdem auf Deutsch weitermachen.
Und das ist die nächste Herausforderung natürlich, dass ich versuche natürlich, du hast es ja schon angesprochen, als Ausländer wirklich so einen Job zu übernehmen, musst du natürlich deine Sprachkenntnisse natürlich auf ein neues Level heben, um sozusagen auch Gespräche zu führen mit Mitarbeitern, mit Spielern, mit Eltern. Und den kannst du natürlich nicht nur von deiner Karriere erzählen. Nach 2 Jahren glauben die das alles nicht mehr. Und das musst du irgendwie natürlich dann natürlich auch schon sagen. Und die müssen auch schon merken, dass du schon ein bisschen was gelernt hast in deiner Zeit und die Regeln grundsätzlich mal kennst vom Jugendfußball und wann man gewisse Dinge auch machen darf.
So vom Englischen her, ich meine, du warst ja viele Jahre da. Wie sieht's da aus? Wie würdest du dich beschreiben? Ich tippe mal schon, dass das relativ perfekt ist, oder?
Ja, also ich würde mal schon sagen, dass mich die letzten, wir sind jetzt seit 2011 hier so fast 10 Jahre sind wir hier. 8 Jahre als Spieler, da bin ich schon weit gekommen. Und dann nochmal die 2 Jahre jetzt, 2,5 Jahre in der Akademie natürlich, haben die mich unglaublich nach vorne gebracht. Also so 8 von 10 würde ich mich mal so schätzen, wenn ich sagen würde, okay, aber ich träume schon teilweise Englisch, von daher, das sind die ersten Zeichen, weißt du, dass man so richtig
durchgekommen ist.
Ich weiß ja nicht, wie das mit deinem Spanisch ist, wo du dich siehst, von der Skala bis 10.
Toni sieht sich immer bei 10. sag ihn lieber.
Sag mal, ich bin doch hier, ich kann doch selbst antworten, du Eierkopf.
Ja, aber wenn also, ich die Antwort schon weiß, dann brauchst du ja nicht sagen.
Nein. Also ich würde mir, da bin ich auch ehrlich, also ich würde mir nicht zutrauen, die Real Madrid Foundation, heißt das hier, zu übernehmen. Also dafür reicht es nicht, das Spanisch. Wobei, alles, was mit Fußball zu tun hat, würde ich mir mal so eine 6 geben, außerhalb vom Fußball vielleicht eine 4 oder so. Aber mit der 6 bin ich okay. 6 Jahre, 6, weißt du, alles in Ordnung.
Ja, er ist bescheiden geblieben, Felix, hörst du das?
Ja,
du hast ihn jetzt falsch dargestellt, muss ich auch mal ganz klar sagen.
Ja, wenn das Mikrofon aus
Felix
ist.
Felix hat ja bei Deutsch auch maximal eine 5.
Lange, du kennst ihn ja auch, wenn das Mikrofon aus ist, da sieht es dann wieder anders aus, ne?
Das wissen wir ja auch.
Na, gut, ja, dass gut. Ich versteht.
Ja. Aber nochmal kurz zurück, du hast ja gesagt, also das Wichtigste ist ja bestimmt trotzdem ja auch die Arbeit mit den jungen Spielern.
Ja, genau.
Was versuchst du denen zu vermitteln? Also worauf legst du Wert?
Ja, also eins ist ganz klar, ich kenne Akademiefußball aus Deutschland nicht so gut. Also früher war ganz klar Schule, Ausbildung und abends ging es zum Training. Da konnte man doch so ein bisschen... ich sag mal, ja, das normale Leben sozusagen vergegenwärtigen. Heutzutage in Akademien ist es natürlich so, dass du ab 16, 17, bist du sozusagen Vollzeit-Profi und bist dann quasi im Geschehen und versuchst eben Profi zu werden. Aber die Chance, Profi zu werden, liegt unter 1% bei Kindern, die U9 starten. Deswegen versuche ich natürlich, Perspektive reinzukriegen, auch Realität immer wieder zu erinnern, wie groß die Chancen sind. Klar habe ich Bock, dass die Jungs im Profifußball wirklich ankommen und den Unterschied machen, auf dem Platz, außerhalb des Platzes, mit ihrer Persönlichkeit. Aber darum geht's heutzutage. Mentalität, Persönlichkeitsentwicklung, dass gewisse Dinge auch nicht verpasst werden. Und das geht nur über fußballerische Ausbildung als auch schulische Ausbildung und dann weiter und Fortbildung. Und da legen wir einen großen Wert drauf. Es ist nicht immer einfach, aber wir bezahlen viel, viel Geld für Potenzial. Und das ist halt die Schwierigkeit. Es wird viel, viel Geld hingelegt für Potenzial einzelner Spieler, die noch nichts bewiesen haben im Leben. Und das wird manchmal dann, wenn einer ein guter Spieler ist mit 10, 11, 12, das wird dann manchmal für bare Münze genommen und sagen, der hat was erreicht im Leben. Und da sehe ich halt die Gefahr und da versuche ich immer wieder einzugreifen und mit meinen Mitteln, die ich habe, als Person, mit meinen Erfahrungen einzugreifen. Bin ich immer erfolgreich? Natürlich nicht. Versuche ich gewissermaßen auch was zurückzugeben von meinen Erfahrungen? Absolut. Und da habe ich volle Leidenschaft.
Das hört man.
Absolut. Sprich, du schaust einfach auch, dass die parallel auch irgendwie so ein B-Plan mit auf den Weg bekommen, was ja, so wie du gesagt hast, also die prozentual, ich kenne das ja auch, ich meine, wir haben alle, glaube ich, so viele gesehen in der Jugend, die geil kicken konnten, da ist nie was draus geworden und das wirst du ja auch da haben, weißt du, also egal, was dann dazwischen kommt, ob es dann nicht reicht, ob die dann irgendwann einen falschen Weg einschlagen, ob sie sich verletzen, keine Ahnung, da kann ja so viel passieren. Ich glaube, dass der B-Plan, ja, oder eigentlich das ein A-Plan sein müsste, ne? Der B-Plan müsste eigentlich Fußball sein, auch wenn du alles investierst.
Ja, und das ist das Schwierige, wirklich dann auch. Viele sehen dann nur einen Plan, das ist Fußballprofi zu werden und vergessen dann alles, vergessen dann selbst die Eltern, vergessen die eigene Arbeit dabei, ne? Und setzen alles auf eine Karte. Und wenn dann das Kind soll sich um die Eltern kümmern, wenn das passiert, dann habe ich immer schlechte Vorahnung. Deswegen geht es darum wirklich, dass du auch gute Mitarbeiter hast, die nicht sagen, ja, Schule, ja, lass mal weg. Nee, Schule ist wichtig. Und wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, dann guckst du halt beim Training zu, ganz einfach. Da musst du frühzeitig mit anfangen, dass du deine besten Spieler mal auf die Bank setzt. Auch deine besten Spieler sagst, es geht halt so nicht. Das hat halt keine Zukunft hier. Und das ist ein ganz schwieriger Weg. Das weiß ich auch. Ja, man ertappt sich selbst dabei zu sagen, ja, das machen wir jetzt mit dem, der ist gut, der spielt gut. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass es ist nichts garantiert im Leben. Und besonders nicht die Karriere im Fußball. Und selbst dann sind es im Schnitt 7 Jahre, die jemand hat. Wenn einer Pech hat, nur 1 Jahr. Wenn einer Glück hat, 15 Jahre. Im Schnitt sind es 7. Und was kommt danach? Danach geht es ja auch weiter. Deswegen versucht man überall einzugreifen und versucht, die Blase des Fußballgeschäfts irgendwie wieder immer wieder anzupicken. Und
ja, wirklich, klar.
Das ist ganz wichtig für mich. Trotzdem ist das eine Aufgabe, die nicht einfach ist, aber die ich mir jeden Tag sozusagen stelle und versuche, meinen Einfluss da wirklich auch merkbar zu machen.
Toni, was war dein Plan B eigentlich?
Ja. Nein, das ist ja ganz.
Was war dein Plan A? Nee, was war dein Plan A? Weil Fußball war ja B.
Ja, genau. Plan B hat funktioniert. Plan A war Lehrerzettel. Nee, aber ganz ehrlich, ich habe ja. Nee, die Wahrheit ist ja, ich habe ja meine mittlere Reife ja gemacht, sage ich mal, damals noch, bevor ich nach München gegangen bin mit 16. Und auch in München habe ich ja dann ja noch ein Fachabi angefangen. Da war es dann aber wirklich so, dass es dann wirklich mit 16, 17 wirklich schon in die Profi-Richtung ging, ne? Also es war ja dann wirklich so, dass ich mit den Profis alles gemacht habe und dementsprechend musste ich eben vormittags da sein und trainieren. Von daher konnte ich dann das Fachabi. Aber ich glaube, das ist dann auch schon, da sind wir dann auch schon an dem Punkt, wo es dann auch, denke ich, bei Arsenal mittlerweile absolut okay wäre. Wenn du wirklich in der Profimannschaft bist, ja gut, dann ist es so, ne? Dann musst du diesen Weg gehen. Aber es geht ja, glaube ich, hauptsächlich um diese 13-, 14-Jährigen, wo man sagt, du kannst jetzt nicht alles auf die Karte Fußball setzen. Und auch das habe ich ja damals nicht gemacht. Ich wusste vielleicht damals nicht, was werde ich sonst werden. Aber wir haben ja trotzdem die Schule ganz normal und vernünftig. Wie du ja weißt, Felix, du warst ja auf der gleichen, ne? Also um deine hier komische Frage zu beantworten. Wir haben ja uns zumindest vorbereitet, auch was anderes zu können.
Nee, die Frage ist gut, sowas von gut. Die Frage ist super.
Ja, das ist ja, wenn wir hier unseren Podcast immer machen, ne? Ich bin ja immer der für die, wie habe ich immer gesagt?
Ernsthaften, nee, seriösen Fragen, die.
Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das habe ich immer gesagt. Investigativ, ja, investigativ.
Investigativ, so, ja.
Ne? So, jetzt fällt es mir wieder ein.
Hör mir auf,
ey. Naja, dafür bin ich hier zuständig. Aber auch für die herzlichen Fragen bin ich da, Toni. Habe ich auch schon einmal zu unseren Gästen gesagt, Toni ist so der Businessmann. Ne? Ich bin für das Familiäre, für die herzlichen Sachen bin ich da.
Sehr gut. Siehst du, und
Sie wenn du es ganz oft sagst, dann glaubst du es dir auch noch.
Ja, sicher, man muss nur oft genug sagen.
Aber selbst Toni, oder ist ja auch eine Ausnahme dann, weißt du? Dass du bist dann das 1%, was in einem Profifußball ankommt. Ja, und der Rest, mit denen du zusammengespielt hast, die
Felix zum Beispiel. Halt,
bin ich mir nicht sicher, glaube ich nicht. Die verdienen mit einem Vertrag mehr als dann, was noch kommt. Weißt du, mit dem ersten Vertrag verdienen sie das meiste Geld, was sie jemals verdienen werden in ihrer Karriere. Ich glaube, das ist bei Felix anders. Er hat sich immer wieder gesteigert. Ne? Jetzt vielleicht zum Ende nicht, geht's vielleicht zurück, aber trotzdem.
Ja, ich meine, ich habe den Zenit überschritten. Nein, das ist, ich habe ja auch mal gesagt, ich muss nicht Weltmeister sein oder Champions League, um glücklich mit meiner Karriere zu sein. Das ist ja, und das ist auch, was ich, also ich habe ja auch mal vor, vielleicht irgendwo in den Jugendbereich zu gehen, wo ich auch sage, sei doch glücklich, wenn du 200 Zweitligaspiele und 100 Drittligaspiele gemacht hast. Da kommen auch die wenigsten hin. Und das ist ja, was viele auch nicht erkennen, dass das auch eine gute Karriere dann ist. Klar, sehen die immer viele Beispiele und wollen ganz nach oben, das kann ja auch das Ziel sein, aber die Realität ist halt oft eine andere. Und man sollte trotzdem glücklich sein, auch mit einer Karriere mit, wie gesagt, 200 Zweitligaspielen. Und ich habe meine Erstligaspiele gemacht lange, ich habe an deiner Seite Champions League gespielt, was will ich mehr?
Ganz genau. Ganz genau. Und was mir wichtig, ich habe in meinem letzten Jahr, als ich wusste, ich werde Akademieleiter, habe ich meine B-Lizenz gemacht und habe dann in meinem ersten Jahr Akademieleiter, habe meine A-Lizenz hier in England gemacht. Mhm. Das ist, was ich euch quasi auch ans Herz legen würde während der Karriere. Nicht, wenn man natürlich alles, wenn man Nationalmannschaft und Champions League und alles spielt, das wird schwierig. Aber diese Zeit zu nutzen, wirklich zum Ende der Karriere, wirklich diesen Übergang, die einfacher zu machen und schon Dinge mitnehmen. Und auch, ich habe es auch mit der Spielergewerkschaft hier gemacht in England, das lief super. VDV, DFB, alle Möglichkeiten ausschöpfen, die man hat, um wirklich während der Karriere schon das ein oder andere Abzeichen mitzunehmen, was dir dann hilft auf deinem weiteren Karriereweg.
Ja, was du hast, hast du, ne? Also schadet auf jeden Fall
ganz
nicht.
Ganz genau.
So ist es. Um nochmal zurückzukommen auf deinen aktuellen Job. Du hast ja da jetzt schon, sag ich mal, wirklich auch eine Führungsposition, ne? Also Leiter von so einer Akademie. Arsenal London ist ja auch wirklich international großer Club. Da gibt's aber auch sicher so, oder war das jetzt so in diesen 2,5 Jahren knapp, die du jetzt da bist, wo du auch wirklich sagen musstest, du musstest jetzt mal die eine oder andere harte Entscheidung schon treffen? Also Beispiel einfach auch einem Spieler zu sagen, okay, das reicht nicht, oder irgendein Jugendtrainer, wo du gesagt hast, so dass du in der Art, der arbeitet, irgendwie so, das geht nicht weiter. Ich meine, so eine Position hast du ja jetzt und das gehört ja auch dann dazu, ne?
Ja, also wie gesagt, die eine Jugendakademie 9 bis 16, dann ist der Sprung dann zu der nächsten Akademie, zu dem U18-Level, dann bekommen die Jungs Scholarship Agreements für 2 Jahre und das ist dann schon eine Riesensache, aber dann mit den U16-Spielern sitze ich dann Richtung Dezember zusammen, Spieler, Eltern und sagt dann entweder ja, Scholarship oder nein. Also du sitzt dann den Spielern gegenüber und sagst, es geht ja nicht mehr weiter für dich. Was für mich am Anfang ein absoluter Hammer war, wirklich das zu machen. Ja. Ich hatte ja null Erfahrung damit und wirklich Spielern gegenüber zu sehen und diese emotionale Seite zu sehen. Du versuchst immer auf so einer positiven Note irgendwie zu enden, weil klar, ich wurde auch schon
weitermachen und so weiter.
Ja, aber es gibt viele Beispiele, die einfach mit 16 da weggehen und, keine Ahnung, nach Watford gehen und dann den zweiten Karriereweg dann es dort schaffen. Ne? Eddie Nketiah spielt bei uns in der ersten Mannschaft, der wurde von Chelsea entlassen mit 16 und kam dann zu uns und hat dann es geschafft bei uns. Also es gibt viele Beispiele, die einfach erfolgreich sind, auch wenn sie mal sagen, du packst es nicht. Ich war ja bei mir genauso mit 15 gesagt, du schaffst es eh nie. Und dann geht halt immer noch was. Ne? Und dann nicht nur Spieler, sondern auch Mitarbeiter. Ich habe jetzt auch Verantwortung für Mitarbeiter und ganze Recruitment, wie sagt man das auf Deutsch? Recruitment, Scouting, Abteilung.
Akquise.
Akquise-Abteilung habe ich im letzten Jahr November habe ich auch 4 bis 5 Mitarbeiter entlassen und weil ich einen anderen Weg gehen wollte und ich habe gemerkt, dass es nicht passt. Das sind Dinge, die passieren jetzt und die sind nicht einfach und das ist einfach eine unglaubliche Entwicklung, auch für mich selbst. Ne? Weil vorher, als Spieler kommst du nie in so eine Situation, wo du einfach dann...
musst den Gedanken gar nicht machen.
Nee, wo du eine Entscheidung triffst, die ja Menschen, Familien betreffen. Deswegen gab es diese Entscheidung schon und wird es weiter geben. Und da atmen schon ab und zu mal durch, ne?
Ja, verstehe ich.
Ja, das ist auch schwer zu lernen, ne? Du musst ja auch irgendwo sagen, wie vermittelst du das dann richtig? Aber da mache ich mir bei dir eigentlich keine Sorgen, weil ja auch die Werte, für die du ja auch stehst und die du ja auch vermitteln willst, ne? So, das ja was Einsatz, Wille, Hingabe oder auch Teamplay betrifft, das hast du ja auch auf und außerhalb immer vorgelebt. Jetzt stelle ich dir die Frage, wo du das her hast und kann das vielleicht sogar ein bisschen selbst beantworten, weil ich dein Papa Stefan, ich habe Timo, dein Bruder, die kenne ich ja auch ein bisschen und da sehe ich ja auch ein bisschen, wo es herkommt, aber das wurde dir auch schon sicher dann in der Kindheit alles so vermittelt, ne?
Ja, ich bin meinen Eltern, glaube ich, unglaublich dankbar, meinen Brüdern, auch Großeltern, dort das Umfeld, was ich habe mit Freunden und Familie, ist sowas von intakt gewesen damals, als auch immer noch, da bin ich sehr, sehr dankbar und war sehr, sehr glücklich auch in so einer Zeit, also diese Wurzeln auch nie verlassen zu haben und einfach authentisch zu bleiben. Das ist mit Freunden, mit Familie, das ist aber auch im Job. Das versuche ich aufrechtzuerhalten. Und alles das, was wir halt zusammen gemacht haben, wird immer noch so gelebt wie früher. Und das zu verlassen, ist manchmal einfach, wenn man viel bekommt auf einmal, wenn man viel Aufmerksamkeit bekommt auch. Aber dann brauchst du immer wieder Leute, die dich zur richtigen Zeit auch runterziehen. Und das war in der Zeit in Bremen auch, wo wir Fanpost noch und nöcher bekommen haben. Und ich habe Spieler beobachtet dabei, die einfach ihr ganze Post in den Mülleimer gehämmert haben.
Habe ich auch gesehen.
Als ich nur die Gedanken hatte, kam mein Vater gesagt, du machst das. Du schreibst jeden einzelnen Menschen zurück, der sich die Mühe gemacht hat, dir zu schreiben, den du die Möglichkeit hast, eine Autogrammkarte zu geben. Und dann hat er von sich erzählt, ich habe damals auch Franz Beckenbauer Post und ich habe jeden Tag auf diesen Brief gewartet, bis er zurückkam. Und er kam zurück. Ja. Und also, dieses Gefühl hat er dann halt vermittelt. Er war natürlich auch einer, der gesagt hat, mit 15, 16, wo ich Wachstumsschwierigkeiten hatte, wer es glaubt, zu sagen...
Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne?
Kann man sich nicht vorstellen, zu sagen, ja, das wird eh nichts, schaffst es eh nicht. Und dann war natürlich Mama gut und hat gesagt, du, mach deine Schule zu Ende und wir sehen einfach, Fußball ist dein Hobby. Weißt du, also diese Balance hat einfach immer gestimmt zwischen Anspannung, Entspannung. Anspannung, ja, Entspannung. Von beiden Elternteilen und dann auch, meine Brüder, wir hatten einfach auch, andere Dinge und andere Probleme als Fußball wirklich. Weißt du? Also es ist einfach so einfach, wie es klingt. Und wir waren da alle gleich und das hat einfach unglaublich auch geholfen, dass egal, ob ich da am Samstag gespielt habe oder mein Bruder ist geschwommen oder der andere hat eine Rückenverletzung, es waren einfach alle gleich. Und es hat einfach keinen Unterschied gemacht, wer da mehr gemocht, mehr geliebt worden ist. Das war einfach unglaublich wichtig und das ist immer noch. Deswegen, daher kommt's.
Alles auch nachzulesen, ne? Habe ich gelesen natürlich, deine Biografie, Weltmeister ohne Talent. Habe ich, glaube ich, dann 2018, glaube ich, war das, ne? Kam das Buch raus. Habe ich zu Weihnachten bekommen.
Geil.
Von meiner Frau, die kennt mich ja, ne?
Vom Per.
Nee, ist gut, wenn du gute Leute um dich rum hast, wenn du gute Frauen um dich rum hast, die wissen, was gut ist.
Das habe ich da. Deswegen kam mir das jetzt nicht neu vor, was du da erzählt hast. Aber das, wer das nochmal ausführlich auch lesen will, der kann ja gerne mal in das Buch reinschauen. Ist das
danke
noch auf dem Markt?
Werbung.
Lange ist das noch auf dem Markt?
Danke.
Kann ich da, kann man
ja,
noch
es ist sogar im englischen Markt erhältlich. Heißt BFG, Big Friendly German.
Ja.
Wirklich sehr sauber.
Ja, ich hab's gelesen.
Und im Deutschmarkt immer noch, ja, Weltmeister ohne Talent. Und der Name, den habe ich mir nicht selber gegeben, Weltmeister ohne Talent, sondern kam von meinem Trauzeugen, meinem besten Kumpel. Der hat das damals sozusagen einen sehr, sehr schönen Namen für dieses Buch.
Ja, das stimmt, aber du hast es ja sicher abgenickt. Von daher
ja, auf
kann
jeden
man
Fall.
Da ja schon nochmal.
Ich fand's super.
Kann man ja schon. Ja, warum? Super. Also weil du auch irgendwie vielleicht ganz bewusst irgendwie jungen Fußballern und Fußballerinnen irgendwie auch ein bisschen Mut machen wolltest, nicht aufzugeben und an sich zu glauben?
Du weißt es ja selbst, früher warst du ein Talent oder nicht. Weißt du, das war so
ja, klar.
Rein runtergebrochen war Talent immer, ja, kannst du kicken oder nicht. Und das ist für mich schon allein der falsche Ansatz gewesen. Ne? Also, na klar, haben viele früher Talent gehabt auf fußballerischer Ebene. Ich vielleicht weniger zu der Zeit. Mein größtes Talent war dann natürlich, mit Dingen auch klarzukommen, auch gewisse Herausforderungen anzugehen. Das, natürlich hatte ich Talent in vielen verschiedenen Dingen. Aber der Begriff früher war rein auf fußballerische Fähigkeiten runtergebrochen worden. Und das wollte ich einfach auch nochmal so, war nochmal so Spitze auf diese Zeit. Du hast eh kein Talent, du schaffst eh nicht. Weißt du, so. Und das ist einfach,
Klar.
Und das wollte ich einfach nochmal so süffisant, diesen Talentbegriff einfach auch nochmal verarbeiten für mich.
Ja, ist ja auch gut. Also du hast ja heute noch, ne, viele, also es wird ja nach wie vor heutzutage das ein bisschen runtergebrochen und du siehst dann plötzlich, die ein anderes Talent hatten, die dann von mir aus einfach mehr wollten, die kämpferischer unterwegs sein, die dann irgendwann so mit 16, 17 plötzlich die überholen, die mit 10 noch alle getunnelt haben, ne? Also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Ja, so eine ganz wichtige Botschaft ist auch irgendwie, und auch für dich, ich glaube mal, daran lag es ja auch, dass du mal eine Phase hattest ja auch in der Jugend, wo du relativ früh wieder aufhören wolltest, oder? Mit Fußball? Wann war das genau eigentlich?
Ich wollte aufhören, also ja klar, also mir hat man das schon nicht nahegelegt, aber ich hatte halt
dein Vater Zweifler. Dann später, ne?
Ja klar, der hat ja gesagt, du schaffst es eh nicht, aber ich hatte nie den Traum, das war auch der Vorteil für mich. Ich hatte jetzt nie den Traum bewusst, ich will Fußballprofi werden. Deswegen war das nicht ein Riesenschock für mich. Aber viele heutzutage, du bist so schnell, du kannst mit 12 Jahren kannst du 5-mal einen Ball hochhalten, hast schon Social Media, hast schon 5000 Likes. Weißt du, so sehr ist die Aufmerksamkeit und dann bist du natürlich ist es auch gefährlich für dich, weil du dann denkst, ja, mein Traum ist das und das, das ist die Glamour-Welt, dann will ich hin. Aber was dazu kommt und was alles dazwischen kommt, ich hatte halt den Weg natürlich, der war schwierig, teilweise ein Jahr ausgesetzt wegen Wachstumsschwierigkeiten, Wachstumsproblemen. Aber genau dieser Weg hat mich eben dazu geführt, dass ich dann eben mit 17, 18, als das vorbei war, Schmerzen vorbei waren, war ich auf einmal genauso gut, genauso schnell, genauso diese Entwicklung, ne, zwischen 16 und 17, ne, die wird krass unterschätzt im heutigen Tage. Und heutzutage muss ich einem 16-Jährigen sagen, du schaffst oder schaffst nicht. Viel zu früh.
Ja.
Viel zu früh. Ja. Bei mir selbst war zwischen 16 und 17, das ist Magie hat das gewirkt. Und auf einmal mit 17 habe ich gemerkt, die sind ja gar nicht schneller als du. Auf einmal bist du da. Und dann habe ich es einfach beim Schopfe gepackt.
Du hast halt auch schon auch dann damit die Erfahrung gemacht, gegen Widerstände anzukämpfen. Das haben ja die meisten gar nicht. Das haben sie dann erst, wenn es ja wirklich in diesen Männerbereich geht, in den Profibereich. Und dann staunen sie auf einmal, ne?
Deswegen sage ich, unsere besten Spieler mit 13, 14, ja, schick sie auf die Bank auch mal. Und dann müssen das lernen. Wenn sie es nicht jetzt lernen, laufen sie gegen eine Wand mit 18. Ja. Weil spätestens dann sitzen sie auf der Bank oder haben Schwierigkeiten oder sind verletzt. Oder wenn du immer nur auf die Schulter klopfst, besonders in dem Alter, kommen wir nicht voran. Auch mit der Gefahr, auch mal einen Spieler zu verlieren. Oder mal zu sagen, ja, wir wollen hier nicht mehr, weil wir kriegen nicht die Unterstützung, die wir denken. Oder wir spielen nicht 2 Altersklassen höher. All die Dinge passieren, wo du dich selbst hinterfragen musst, immer wieder. Machen wir jetzt das Richtige? Geben wir dem Kind die richtige Herausforderung? Oder deswegen, da eine Formel zu erfinden, ist ganz, ganz schwierig. Aber natürlich habe ich natürlich viel aus meinen Erfahrungen gelernt, versucht die natürlich einzubringen, aber jeder Spieler ist einfach auch einmalig und da muss man auch immer wieder aufpassen, dass man nicht nur, sag mal, seine Geschichte überall erzählt und immer wieder wiederholt. Deswegen. Aber es ist ein total spannendes Thema, dieser Talentbegriff. Deswegen habe ich versucht, auch in dem Buch in meinem letzten Jahr als Profi, habe ich das bewusst auch gewählt, um einfach uns mal zu reflektieren. So eine Karriere über 30 Jahre mit dem Fußball von 4 angefangen bis 34, mal so eine schnelle Reise zu machen, hat mir sehr geholfen, weil du ja als Fußballprofi, weißt es ja selber, ihr wisst es ja selber, wie es ist. Du gewinnst du irgendwas, wirst Weltmeister, einen Tag später machst du schon wieder Gedanken, wie komme ich jetzt eigentlich zurecht mit der Vorbereitung und ja. Alle haben schon angefangen, du bist ja, wir haben es ja gar nicht genossen. So richtig. Ne? Wir haben es ja gar nicht rückblicken auch mal nochmal, haben wir nochmal drüber gesprochen, Toni? Haben wir nochmal gesprochen über gewisse Dinge?
Also haben halt abgehakt, ne?
Ich hab Bilder gesehen, da habt ihr es genossen.
Ja, okay. Aber das war auch mehr betäuben, so, ja, okay, ja, okay, was passiert eigentlich hier gerade? Ja. Und am nächsten Tag war schon wieder Rückflug. Aber jetzt müssen wir noch schnell mit den Fans feiern und dann, aber standen schon die Autos bereit, um schnell in Urlaub zu gehen, weil Vorbereitung lief schon für alle anderen Mannschaften und in 3 Wochen war schon Saisonstart. Ja. Wir konnten nicht mal 3 Tage nach Vegas. Ging nicht, ne? Ja. Ich wollte eigentlich, aber...
Hast ja nachgeholt.
Ich weiß nicht, ob dir das auf so einer Reise dann bewusst geworden wäre, ob dein Körper die Chance gehabt hätte, ja. dass du darüber nachgedacht hast.
Ja, aber was ich sagen wollte, für mich dieses Buch war eine gute Möglichkeit, mit diesem Fußballgeschäft aktiver wirklich gut abzuschließen und nochmal das ein oder andere Revue passieren lassen, weil da natürlich extrem viel passiert, aber du bist im Fußballgeschäft und gehst einfach weiter, marschierst weiter. Vorbereitung, Spiele, Erfolge, neue Erfolge, was ist das nächste? Da gibt's kaum Zeit zu reflektieren. Jetzt während meines Jobs habe ich eher gelernt zu reflektieren, weil ich auch musste, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass der Druck dann irgendwann so groß ist, dass es irgendwann mal raus muss und du musst dich mit gewissen Themen auch nochmal wieder beschäftigen, wenn du zum jungen Kerl sagst, es geht nicht weiter. Du nimmst das mit, diese Energie, auch diese negative Energie. Ja. Und da musst du dich ab und zu schon mal dann nochmal hinterfragen und sagen, was war gut, was war schlecht, was kann man besser machen.
Jetzt vielleicht nochmal aus Eigeninteresse, weil zu deiner Geschichte gehört ja einfach auch, dass dein Vater dich trainiert hat. Für Toni und mich war es ja das Gleiche eigentlich, unser Vater hat uns ja auch jahrelang trainiert. Wie hast du das wahrgenommen in dem Moment und jetzt auch im Nachhinein, war das für dich mehr Hilfe oder auch mehr Druck, weil bei uns war es ja auch so, dass das Thema Fußball ja allgegenwärtig war, auch zu Hause am Esstisch wurde dann das Training noch ausgewertet. Wie war das da bei dir?
Segen am Anfang und Fluch irgendwann mit 12, 13, 14 Jahren circa. Also als er mich mit 4 zum Fußballplatz geschleppt hat oder gezwungen hat, ja, ich wäre nicht alleine gegangen. Ja. Also das darf man nicht unterschätzen. Die ersten Jahre waren einfach unglaublich wichtig, auch Fuß zu fassen, Spaß an was zu haben. Dann bin ich natürlich selbst dran geblieben. Dann hat er mich im Pattensen beim Dorfverein trainiert, lange Zeit. Wir sind dann gemeinsam zu Hannover 96 gegangen, wo er dann auch noch Trainer war. Ich war circa 11, 12 Jahre alt. Und dann habe ich gemerkt, dass es irgendwann einen Klick macht, dass du... Natürlich wusstest du immer, es ist so ein gewisser Beigeschmack immer. Mhm. Ne? Für andere, für Kollegen, warum spielst du jetzt, bist du gut genug oder ist es nur, weil dein Vater Trainer ist? Mhm. Irgendwann hat es dann so Klick gemacht und gesagt, Papa, ich glaube, es wäre besser, wenn du jetzt Schritt zurück machst und ich gehe so ein bisschen meinen eigenen Weg. Mhm. Aber im Endeffekt kam es nur dazu, weil er von Anfang an dabei war und ein Rieseninteresse hatte als Trainer, mich weiterzubringen, mich in den Fußball zu integrieren, bester Teamsport in der Welt. Ne? Einfach diese Werte auch nochmal zu untermauern, der er mir beigebracht hat. Mhm. Dann nochmal wirklich in Extremsituationen wirklich zu testen, war Segen. Aber irgendwann ist es dann Fluch und du willst dann irgendwie dich selbst beweisen. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Ja, das sind absolut Parallelen.
Zeitstrahl. Also,
ja, das war schon, ähnlich, kann man so sagen, Toni, oder?
Ja, also im Nachhinein muss man wirklich sagen, also für uns ja beide wirklich in erster Linie auch Segen. Ich meine, er hat uns ja unfassbar viele Jahre gehabt und wenn man sieht am Ende der Tage, was dabei rausgekommen ist, dann muss man sagen, große Dankbarkeit. Ne? Aber natürlich gab es auch Momente, wo wo man jetzt sagt, bei uns war es jetzt nie so, dass wir gedacht haben, okay, spielen wir jetzt wegen ihm, weil man hat schon gemerkt, dass man besser war, aber man wurde irgendwie dann, naja, ist schon so, aber wir wurden natürlich trotzdem immer nochmal viel, viel kritischer von ihm gesehen, ne, und wurden dann nochmal für das kritisiert, für das, weil er natürlich irgendwie wollte, dass wir uns extrem weiterentwickeln. Und das war dann natürlich auch dann schon mal irgendwann anstrengend. Und wenn du zu Hause das auch immer noch ausgewertet hast, also in erster Linie Segen, weil er hat einen großen Anteil an dem, was aus uns geworden ist. Und das ist ja auch das war ja unser Traum, Fußballprofi zu werden, ne? Und er hat uns da extrem geholfen für das Leben, was wir auch heute führen können. Aber natürlich auch in gewissen Punkten, und das hast du ja gerade auch ganz gut beschrieben, auch dann Fluch. Ich glaube, das ist aber bei jedem so, glaube ich, der von seinem Vater trainiert wird oder wurde, dass es immer zwei Seiten gibt.
Ja, ein anderer Trainer, weiß nicht, vielleicht dein wichtigster vielleicht, Ewald, Zettel Ewald, Ewald Lien, bist du, unter ihm bist du ja mit 19 oder 20 Stammspieler geworden, war das so dein wichtigster Trainer?
Das ist schwierig zu sagen. Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Ich war natürlich allen meinen Jugendtrainern, als auch dann, als ich zu den Profis hochgekommen bin, war ja Ralf Rangnick und Mirko Slomka, das war ja das Duo bei Hannover. Ralf Rangnick ist mit mir in die Schule gefahren, hat gesagt, das muss hier funktionieren, der muss das Abi machen und der muss trainieren, das muss klappen. Also, weißt du, eine Unterstützung von einem Cheftrainer, der mit mir in die Schule fährt und gesagt, läuft hier alles, wie macht sich der Junge, weißt du, das war für mich das Größte. Ne? Und dann war es natürlich so, dass ich habe unter Ralf mein Debüt gemacht als Rechtsverteidiger. Wir haben das Spiel gewonnen, aber ich habe ganz schlecht gespielt. Aber ist ja auch normal. Also Rechtsverteidiger kann man sich ja gar nicht mal vorstellen. Aber 45 Minuten war Schluss.
Auf und runter die Linie.
Ja, war ich Schluss. Nach 45 Minuten war Schluss.
Da wäre bei mir früher Schluss, glaube ich, als Rechtsverteidiger.
Ich hing in der Halbzeitpause in der Dusche. Und dann kam Mirko Slomka rein und war Junge, was ist los? Ich kenne dich mehr. Und damals wurde das Rhein-Energiestadion in Köln noch umgebaut. Das heißt, 500 Meter Weg bis zur Kabine. Das waren die schlimmsten Meter meiner Karriere. Auf jeden Fall, nach diesem Spiel habe ich erstmal ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Und natürlich waren wir dann im Abschiedskampf und natürlich als Trainer kommst du natürlich auch unter Druck dann und haben natürlich im Winter nochmal neue Spieler nachverpflichtet. Das war alles. Und dann war halt 10 Spieltage vor Saisonende, gab es dann den Trainerwechsel und Ewald kam zum Zeitpunkt, wo ich beim letzten Spiel von Ralf Rangnick noch spielen durfte. Da bin ich noch reingerutscht und dann kam Ewald und er hat mich direkt übernommen als Spieler. Als Jugendspieler und hat gesagt, Alter, ist mir egal, gut oder schlecht. Also es war so, keine Ahnung, der hat mich übernommen und ich habe ihm zurückgezahlt, wir sind nicht abgestiegen und es hat ihm gepasst. Er kam damals aus Spanien und hat gesagt, in Spanien ist es normal, junge Spieler, sofort integriert und wenn du gut bist, spielst du. Deswegen war es natürlich zu dem Zeitpunkt einfach unglaublich wichtig, dass Ewald Lien kam nach Hannover. Und mit seiner Erfahrung hat er mir einfach auch unglaublich viel Vertrauen gegeben. Und das hast du dann versucht zurückzuzahlen. Und dann war das Talent einfach, diese Chance zu nutzen und nicht mehr aus der Hand zu geben. Ganz einfach. Und dann waren da zwar erfahrene Innenverteidiger, aber wenn man erfolgreich spielt, dann ändert der Trainer meistens nichts. Und das war so der Fall.
Ja, der hat sich wahrscheinlich nur das letzte Spiel angeguckt vor seinem Antritt. Und da hast halt gespielt und gesagt, ja gut, du spielst halt.
Deswegen ist es schwierig zu sagen, wer war jetzt der wichtigste Trainer. Es sind einfach so immer wieder so Dinge, die passieren.
Das absolut. Ne? Ich finde auch, dass es schwer ist. Aber was du natürlich oft hast, ist, dass du irgendwie so der Erste, der dir richtig vertraut, ist schon wichtig. Das ist einfach, weißt du, so in dieses Geschäft, wo du dich ja dann irgendwie 19 Jahre darauf vorbereitet hast und trainiert und so. Und dann der Erste, der dir wirklich so als Stammspieler vertraut, das ist schon irgendwie so mit der Wichtigste, finde ich, weil so, dann bist du drin in diesem Becken, weißt du, selbst wenn es dann mal wieder 3 Spiele nicht läuft, aber dann hast du in der Liga einen Namen, dann hast du immer die Möglichkeit dann auch, wenn es mal nicht läuft, woanders, als Jugendspieler, wenn du dich noch nie bewiesen hast, hast du das natürlich nicht, deswegen, das war bei mir damals auch Jupp, ne, der war der Erste, der mich da reingeschmissen hat und in meinen Augen ist das so mit der Wichtigste, der einem als Erstes vertraut, dass du wirklich zeigen kannst, was du kannst und Felix, hast du oder auch irgendein, der für dich der wichtigste ist? Oder?
Boah, schwierig.
Wer hat dir vertraut?
Ja, ich mir selbst. ja, also in Bremen war es dann ja so, das war natürlich die Zeit nach Schaf, kam Robin Dutt, da habe ich dann so in der Bundesliga, in der ersten Liga wirklich dann meine ersten Spiele hintereinander auch als Stammspieler gemacht. Das war dann schon so, dass man sich da richtig angekommen gefühlt hat. Aber sonst kann ich auch nicht diesen einen sagen, der ist jetzt so der wichtigste gewesen. Oder der Beste.
Gut, die Frage ist ja auch,
der Beste war für mich aber auch Arsène Wenger, weil den war mein Trainer bei dem langen Abschiedsspiel.
Ja, Weltklasse, oder?
Hat dir vertraut?
Ey, sag mal, erzähl mal, wie war die Stimmung, wo Arsène Wenger so in die, wenn er so in die Kabine reinkommt? Erzähl mal, wie läuft das?
Da haben wir erstmal alle geguckt und ruhig und wir haben dann irgendwie gehört, dass der Ewald bei euch drüben, da war ja dann bei der anderen Mannschaft Trainer, da so eine richtige Ansprache gehalten hat.
Wahnsinn.
Also, Wahnsinn. Ne? Und wir haben dann die ganze Zeit gewartet, so bevor wir rausgehen, so kommt noch so als Trainer, machst du ja dann mal eine Ansprache, ne?
Ja.
So kam die ganze Zeit nichts, so alle waren so, wussten nicht, was sie sagen sollen und so. Und dann, dann hieß es so, ja, jetzt geht's raus, dann sagt er kurz, viel Spaß. So, viel Spaß. Er ist aber rausgegangen.
Aber so als Persönlichkeit schon geil, ne? Also was ja, der für eine Aura hat, ist schon Wahnsinn. Ne? Also da läufst du auf dem Platz und spielst Fußball. Ja. Also so lief das auch bei uns ab. Da wurde nicht groß gequatscht. Deswegen. Ball auf dem Platz, flach spielen und weiter geht's. Ja,
war mein bester Trainer. War zwar nur für ein Spiel, aber...
Hat er das Vertrauen gespürt?
Ja, da hast du das Vertrauen gespürt.
Hat er mich hinten rechts rangelassen.
Ja, apropos hinten rechts, ne?
Ja, genau.
Ja, aber da musst du die ganze Zeit
Halbzeit bekommen. Hast auch nur eine Halbzeit bekommen vom Arsen. Ja, aber fair, also jetzt sag mal, also um mal ganz kurz abzuschweifen, Felix jetzt zum Erzfeind gewechselt nach Braunschweig. Yes. Da kann ich dich jetzt nicht ohne Kommentar hier hier rauslassen aus der Nummer. Was sagst du dazu? Das kann doch nicht sein. Vorher mochtest du Felix eigentlich noch ganz gern, oder?
Ja, klar, ich dachte, wir wären so richtig eng verbandelt, aber es war ein Stich ins Herz, weißt du? Weißt du das, wenn da so ein Stich ins Herz kommt, so weißt du, dann hat schon richtig wehgetan.
Ja.
Aber natürlich denke ich auch an Felix dann und dass er einen Verein bekommt, der auf ihn baut, ist natürlich dann auch wichtiger. Also ich habe ihm verziehen, im gleichen Atemzug. Okay. Obwohl es wehgetan hat.
Ist aber keine Option mehr für Arsenal, ne? Jetzt. Also nach dem Wechsel.
Jugendtrainer bei Arsenal, nur hospitieren. Also nur Hospitation, keine Festanstellung.
Ja gut, das werden wir mal sehen. Wenn wir nochmal wieder mal ans Glas kommen, da werden wir nochmal drüber reden, dann geht das vielleicht.
Ja, okay. Da kann sich natürlich alles ändern. Also das ist klar. Also an der Theke haben wir schon so viele Spiele entschieden für uns. Da können wir das Ding auch wieder rumrücken.
Sieht's aus.
Ja, ich glaube, da kommt er so also mit fortschreitender Uhrzeit von nur hospitieren zu einer Festanstellung oder sogar ganz oder genau. Dein Job zu deinem Job. Übernahme.
Ihr wisst, wie wichtig Vertrauen ist. Ja. Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ihm vertraut bis zu dem Moment, jetzt habe ich ihm wieder verziehen. Es ist gerade so ein bisschen in einer schwierigen Phase. Aber
okay, da kommen wir zu einem besseren Thema. Kommen wir zu Werder Bremen. Mit 21 bist du nach Bremen gegangen. Glaube ich so der erste große Wechsel, wenn wir jetzt mal hier von Pattinson Hannover weglassen. Aha. Dann würde ich mal sagen, nach Bremen mit 21. War das dir damals auch wichtig, dass du auch, sag ich mal, jetzt Hannover-Bremen, dass du auch räumlich nicht so weit weg von zu Hause warst? War das auch oder war es auch eine Option, noch weiter woanders hinzugehen?
Ja, man darf halt nicht vergessen, dass ich noch zu Hause gewohnt habe. Ne? Ich war schon klar. Profi bei Hannover, habe aber noch die Verbindung 20 Minuten, ich habe zu Hause gewohnt, also mein erster Auszug quasi. Und das hat perfekt geklappt, gepasst damals mit Bremen. Thomas Schaaf und Klaus Allofs haben, glaube ich, einmal mit mir gesprochen, das hat mir gereicht. Dann war klar, 130 Kilometer entfernt, Champions League spielen, Kollegen in der Nationalmannschaft haben, das war optimal für mich. Also dieser Schritt war wirklich, hat sich optimal angefühlt, hat sich dann auch so bestätigt, aber dann auch mit dieser Entfernung von zu Hause, dass Mama immer noch fahren konnte und ab und zu die Wäsche gemacht hat, hat extrem geholfen und auch so die Verbindung, Freunde, Verwandte, Bekannte zu spielen, Champions League dabei zu sein, hat einfach super gepasst. Also es war für mich der optimale Schritt. Man hat auch andere Möglichkeiten gehabt, aber wie gesagt, ich habe einmal mit den beiden gesprochen und das war natürlich damals auch, Bremen war natürlich der Verein, der wirklich mit wenig viel gemacht hat, viele junge, gute Spieler geholt hat, ausgebildet hat und dann hatte man immer noch wieder die Chance, nochmal zu wechseln. Daran habe ich im ersten Moment nicht gedacht. Ich dachte erstmal etablieren, wirklich Stammspieler zu werden, aber es war schon für mich der optimale Schritt damals.
Ja, das Gefühl hat man auch gehabt, dass du dich da auch sehr sehr identifiziert hast. Nein, aber ich frage mit Absicht auch, weil ich meine, ich bin ja damals auch, es war ein bisschen früher mit 16, aber hatte jetzt auch damals die Möglichkeit aus Rostock nach Bremen, so ein bisschen örtlich, ne, habe ich auch gedacht, war ja auch großer Bremen-Fan damals nebenher und bin ja dann aber doch nach München gegangen. Deswegen, das war ja damals auch eine Option, irgendwie auch gerade vom Ort her, ne, ob man nicht so weit weggeht. Ich glaube, es wäre sonst auch Bremen geworden. Deswegen kann ich mir vorstellen, weil du ja auch ein Mensch bist, der oder ein familiärer Mensch, dass das.
Wieso hast du dich denn für München entschieden?
Geld. Das ist ein schlechter Mensch. Warum beantwortest du eigentlich alle Fragen, die an mich gehen, ey? Kannst du einfach mal die Fresse halten?
Ja, kannst du jetzt rechtfertigen.
Nee, ich habe einfach in
das Gesamtpaket hat gestimmt. Das Gesamtpaket ja, genau. hat.
Er wollte eine neue Sprache lernen.
Ja, ich habe mich doch fürs Ausland entschieden dann, ja.
Ja.
Nein, aber die Wahrheit ist eigentlich irgendwie, ich war echt so seit frühester Kindheit, und das war, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied auch zu deiner Jugend, ne? Oder zu deiner Jugendphase. Bei mir war irgendwie immer so, da war der Anspruch, absolut der Beste zu sein, ne? Weil man wirklich viele immer gesagt haben: so, der ist das größte Talent, der hat immer irgendwie ein oder zwei Jahrgangsstufen höher gespielt und das alles. Und irgendwie war ich so gewohnt schon, so wenn ich irgendwo spiele, muss ich der Beste sein. Und so, und in meiner Logik irgendwie, in meinem Kopf war damals, weil echt viel auch für Bremen gesprochen hat, ne? Weil ich war ein riesen Bremen-Fan, das weiß ja jeder, Johan Miku, mein Vorbild und alles. Boah. Und in Bremen Bettwäsche geschlafen. Felix kann das alles bestätigen. Und trotzdem war irgendwie in meinem Kopf, ich möchte mich irgendwie mit den Besten messen. So, und ich war 16, natürlich sehr früh, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, dann möchte ich mich auch mit den Besten in Deutschland messen jetzt. So, und die Besten sind nun mal in München und dann gehe ich halt den Schritt. Ich habe mir dann immer eher so gesagt, so, wenn ich es da nicht schaffe, kann ich immer noch nach Bremen gehen, weißt du? Eher so als andersrum, wenn ich es in Bremen nicht schaffe, dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht in München schaffen. Das war irgendwie so mein Gedanken damals. Also ich wollte irgendwie für mich den perfekten sportlichen Weg und vielleicht nicht den bequemsten, der sicher ein anderer gewesen wäre. Das war so meine Idee. Also neben dem Geld natürlich, damit Felix auch recht hat.
Wie alt warst du damals?
16.
Boah. Hast du dir Gedanken gemacht?
Gut, ne?
Nicht schlecht.
Ja, ich hatte ja keinen Bruder, der mir helfen konnte bei sowas.
Alter.
Ja, ich wollte zu Hause bleiben. Ja, aber ich war froh, dass er weg war.
Bevor er weg war.
Ja. Zu Hause für mich.
Endlich konntest du dich in Ruhe entwickeln.
Ja, und entfalten.
Ja, ja.
Entfalten, genau.
Nein, nein, das stimmt. Aber du hast ja deine Zeit in Bremen auch den Kollegen, der hier auch in der Leitung ist, kennengelernt. Genau. Ich meine, im Nachhinein muss ich ja sagen, kenne ich euch ja beide ganz gut, ne? Und muss sagen, ist jetzt kein Wunder für mich, dass ihr euch gut versteht. Aber wie war das am Anfang? Ich meine, Felix kam ja, glaube ich, wahrscheinlich aus den Amateuren, ne, hoch irgendwie zu den Profis. Und habt ihr euch irgendwie, wie war so der Kontakt? Habt ihr euch direkt ganz gut verstanden?
Erzähl du mal, Felix. Ich würde mich mal interessieren. War ich damals schon etabliert?
Ja, hundertprozentig. Und wir haben uns kurz in Südafrika kennengelernt, weil ich in dem Sommer bin ich ja gewechselt, wo die WM war.
Ja, genau.
Weil da war ich mit dem Dicken unterwegs, also ein gemeinsamer. Ja. Das ist richtig.
War doch Pers Bruder auch dabei, ne?
Pers Bruder war dabei.
Die ganze Familie.
Und ein sehr, sehr guter Freund von Per, den ich da auch kennengelernt habe, der mittlerweile auch von mir ein sehr guter Freund ist. Wir nennen ihn nur den Dicken. Der Lange weiß, wer gemeint ist.
Toni, du kennst... Genau, der Lange und der Dicke.
Ja,
und das sind
so. Ja, du kennst ihn ja. Du kennst ihn ja auch. Und,
Ich nenne ihn Maga. Maga ist mir zu aggressiv.
Ja, der Maga. Und dann war es ja so, dass ich nach Bremen gekommen bin. Da hatte der Dicke schon gesagt, pass auf, sobald du in Bremen bist, melde dich. Ich kümmere mich um dich. Wahnsinn. Und dann war ich den ersten Tag in Bremen, erstes Mal von zu Hause weg, habe ich ihn natürlich angerufen, Digga, ich bin jetzt da. Und
und er ist angekommen.
Genau, und dadurch, dass er lange mit dem Dicken ja gut ist, haben wir uns dann schon, hat der Dicke uns quasi so ein bisschen zusammengebracht. Klar haben wir ja auch zusammen trainiert und gespielt, aber da waren wir relativ schnell, glaube ich, auf einer Wellenlänge und der Lange hat mich dann überall mit hingenommen, auch wenn es mal dann nach dem Spiel rausging und so, und das hat dann sehr schnell...
Aber nur, wenn wir gewonnen haben, ist klar.
Ne? Ja, na, sicher.
Nur, musst du immer dazu sagen, ne? Nicht, dass die Leute jetzt einen falschen Eindruck bekommen von
das
uns.
Das ist klar,
ne?
Aber
in Saus und Braus
bist immerhin jetzt Akademieleiter, bist du immerhin jetzt.
Ganz genau, und wir haben...
immer im richtigen Moment.
Aber wir haben auch alle Heimspiele gewonnen. Also es war auch immer so.
Ja.
Also es war auch immer, damals waren wir dominant und haben wirklich auch viele Heimspiele im Weserstadion gewonnen.
Das stimmt, ja.
Deswegen war uns das auch erlaubt. Genau. Auch von Thomas Schaaf. Also der hatte nichts dagegen, wenn man gut spielt, gewinnt, dann auch mal feiert und wirklich die Zeit genießt, ne? Weil wir haben es ja schon reflektiert. Viel gibt's davon nicht.
Ja, das ist richtig. Und
solange er nicht mit musste, ne?
Nee, er wollte nicht mit, aber er wusste immer Bescheid.
Er wusste immer Bescheid.
Das war das Geile bei Thomas Schaaf.
Das stimmt.
Der war nie mit, aber wusste immer Bescheid. Ne? Also das war schon irgendwie...
Ja, einmal hat er mich auch zur Seite genommen und gesagt, pass mal auf, ich weiß, du bist junger Spieler, aber es reicht auch mal, wenn du einfach mal abends essen gehst.
Das ist ja geil. Oh, ja. Das ist aber interessant.
Ja, ja.
Ja, aber ich meine, es war es, so zwischen uns war eigentlich relativ angenehm. Also
ja, total.
Ich mochte auch junge Spieler, die würde ich Gas geben und sich darauf zu konzentrieren, sich wirklich weiterzuentwickeln und nicht so eine große Klappe haben, sondern das ernsthaft angehen. Deswegen
ja, das stimmt. Das,
und deswegen hat das zwischen uns auch direkt gefunkt.
Ja, war leider nur ein Jahr. Ich hätte mich gefreut, wenn du ein bisschen geblieben wärst. Aber das Jahr war auf jeden Fall für mich, werde ich nicht vergessen. War ja sowieso für mich das erste Mal auch von zu Hause weg. War dann zwar schon 19, aber es war für mich auch eine neue Erfahrung. Und da war ich froh, jemanden wie dich auch zu haben, der mich da so ein bisschen auch an die Hand genommen hat. Und das ist...
an die nächste Theke.
An die nächste Theke. Ne? Hast du mir einiges beigebracht. Und da muss ich jetzt auch wirklich eine Geschichte erzählen, weil die ist auch an der Theke gestartet, hat sich bis in den nächsten Tag aber gezogen. Ich weiß nicht, du wirst dich bestimmt erinnern, wenn ich es jetzt erzähle. Das war auch letztes Spiel vor der Winterpause, auch Heimspiel, auch gewonnen mit Sicherheit. Und dann war ja am nächsten Tag direkt Pause und dann haben wir gesagt, klar, dann ist es natürlich wieder ein perfekter Abend, um rauszugehen. Und in unser geliebtes La Viva in Bremen. Schöne Grüße. Und da erinnere ich mich noch, wussten wir aber beide, dass wir am nächsten Tag nach München fliegen. Du wolltest dann von da weiter in Winterurlaub nach Ischgl, glaube ich. Da konnte man da noch hinreisen. Und ich wollte dann zu Toni in München besuchen. Und dann wussten wir, okay, der Abend legendär an sich, wie immer. Der lange wieder irgendwann 5 Uhr als DJ im La Viva, so. Das aber nur nebenbei. Und dann sagen, okay, wir sehen uns nächsten Morgen, sehen wir uns am Flughafen. Ich glaube, der Flug war um 11 Uhr. Ich natürlich 10 Uhr pünktlich am Flughafen. Dachte, okay, der Lange müsste ja auch gleich kommen. Dann ein bisschen gesessen, gucke ich so auf die Uhr, 20 Minuten vor 11, 20 vor 11, der Lange immer noch nicht in Sicht. Und dann kam irgendwie so ein Flughafenmitarbeiter auf mich zu und sagt, Herr Groß, also in Bremen, Flughafen ist ja nicht so groß und in Bremen kennt man sich halt so, ne? Und kam der Flughafenmitarbeiter, Herr Groß, wissen Sie denn, wo der Herr Mertesacker ist? Ich sag, ja, der wird sicher jeden Moment kommen, vielleicht läuft er schon irgendwo rum. Sagt er, nee, der hat noch nicht eingecheckt und so. Dann sag ich, ja, ich frag ihn mal so. Dann habe ich dir geschrieben, sagst du, ja, ich komme gleich so, ne? 20 Minuten vor dem Abflug. Dann kam der Mitarbeiter wieder, sagt, ja, ich habe den Herrn Mertesacker schon mal eingecheckt. Und damit sie ihm den Kopf halten können, habe ich sie direkt neben ihn gesetzt.
Nein.
Das Glück für mich war, ich hatte Economy gebucht, du natürlich wieder Business Class.
Oh.
Ne? Und dann durfte ich neben dir Business Class trinken. Und das war auch das einzige Mal, wo ich dann Tomatensaft getrunken habe, weil du gesagt hast, das ist gut gegen den Kater. Ne? Du kamst übrigens noch pünktlich, um das am Rande zu erwähnen. Also pünktlich ist gut, kurz vor Abflug. Aber ich glaube, für dich hätten sie auch noch den Abflug verschoben. Deswegen, das war auch kein Problem. Und das ist so eine schöne Erinnerung, die ich da habe, dass wir dann gemeinsam Business Class nach München geflogen sind. Ich dann quasi umsonst und konnte dich dann ein bisschen betreuen.
Alter.
Und ich weiß auch noch,
Zivi dabei gehabt.
Ja, ich weiß auch noch, wie Toni hatte, du hattest mich oder mich ja dann abgeholt am Flughafen, wie wir da beide rausgetorkelt sind aus dem Ausgang da. Und der Lange direkt weiter nach Ischgl.
Nach Ischgl,
ja. Aber da weiß ich nicht, was da passiert. Das musst du auch nicht erzählen.
Besser ist, da weiß er auch nicht mehr.
Ja.
Schöne Geschichte, die haben jetzt, weiß nicht, wahrscheinlich, der Tomatensaft hat die Geschichte ein bisschen weggeblasen aus meinem Hirn.
Ich werd's nicht
vergessen. Aber siehst mal, was für ein Status du da hattest, Langer in Bremen. Was für ein Status.
Wahnsinn,
Abflug nach hinten geschoben, hier eingecheckt für dich, Zivi organisiert, alles da gewesen. Da kannst du nicht meckern.
Ich musste noch performen im La Viva an der DJ-Kanzel.
Ja, da warst du auch ganz, da warst du
immer halt
an der Front.
Da auch noch arbeiten. Ja, aber wenn ihr sagt, ihr habt ja immer nur nach Siegen gefeiert, deswegen denke ich mal, den habt ihr auch gut gefeiert. Aber jetzt will ich mal nicht auf die Feier hinaus, sondern auf den Erfolg. Und zwar bist du ja 2009 DFB-Pokalsieger geworden mit Bremen.
Oh Gott.
Übrigens im Finale gegen mich und Leverkusen, das wirst du gar nicht mehr wissen.
Oh.
Ich war allerdings, das war euer großes Glück, war ich leider nur Reservespieler und kam in den letzten 5 Minuten nur rein. Aber das nur am Rande. Aber wir hören mal ganz kurz rein, wie du das gefeiert hast.
Kling, Glück, Kling, Glück, Hamburg ist Meister, Bayern ist nur Zweiter, Stuttgart ist Dritter, oh wie ist das bitter.
Ja, du warst das. Da gibt's keine Ausreden.
Wow.
War das, War das so für dich auch einer der größten Erfolge auf Vereinsebene?
Kann man fast schon so sagen, obwohl ich das Finale ja verpasst habe, weil ich verletzt war. Wir hatten ja diese Spiele gegen den Hamburger SV, als wir Pokal, UEFA Cup, Liga in 2 Wochen, glaube ich, 3 oder 4 Spiele hatten. Und in dem einen Spiel in Hamburg habe ich mich verletzt. In dem Halbfinale UEFA Cup habe ich mich verletzt. Und Halbfinale DFB-Pokal sind wir weitergekommen in Hamburg. Da habe ich noch ein Tor gemacht. Und im Halbfinale UEFA Cup habe ich mich dann schwer verletzt, musste operiert werden. Also war auch im DFB-Pokal-Endspiel ja glücklicherweise dann auf der Bank. Aber trotzdem.
Hast es aber mehr als auf den Weg gebracht, wenn du so wie du gerade sagst.
Würde ich auch sagen. Deswegen muss man auch dann sich feiern lassen.
Ja, wichtig ist ja, dass du auch bei der Party dabei warst dann.
Genau, und dieses Ständchen ist am Hauptbahnhof von Bremen. Als ich und Clemens Fritz, wir saßen dann zusammen in einem Cabrio und mussten noch warten, weil es halt war Stau halt, ne? Das hat Bremen nicht so lange gesehen. Da irgendwie eine Feier. Und während der Wartezeit habe ich gedacht, ich hole mal eins meiner geliebten Harzer Gesangslieder raus und lass mal eins zum Besten. Deswegen, aber du hast schon recht, auf Vereinsebene und mit Bremen war es irgendwie in Deutschland mein größter Erfolg und wo wir extrem stolz auch drauf waren und die ganze Stadt stand Kopf quasi. Und man hat ja auch gemerkt, wie die Leute so mitgemacht haben. Das ist ganz interessant nochmal zu hören. Ich dachte, ich hätte da nicht alleine gesungen, weil es keiner kannte. Aber da waren ja ein paar, die da mitgesungen haben. Interessant.
Ja, siehst du. Also Bremen, ja, das, um das vielleicht nochmal abzuschließen, war das für dich dann mit 26, wo du sagst, du machst jetzt nochmal den Schritt, war das für dich so ein Ziel, ins Ausland zu gehen dann überhaupt? Oder hast du gesagt, das passt jetzt einfach? Oder war das schon immer irgendwie vielleicht mal so ein Ziel, wo du gesagt hast, ins Ausland würde ich gerne mal gehen?
Ich hatte immer Arsenal im Kopf eigentlich schon früh. Hab gesagt, Premier League war immer für mich beeindruckend. Und als Nationalspieler und in Champions League und in Bremen hatte man dann schon so gemerkt, es geht so ein bisschen UEFA Cup, es wird schwieriger. Die Mannschaft hat sich auch so ein bisschen aufgelöst. Wir hatten nicht mehr so einen Stamm von 5, 6 Nationalspielern, auch für Deutschland, wie es mal der Fall war. War ich immer schon so ein bisschen in Kontakt zu Arsenal. Die hatten schon mal Interesse gezeigt. Ein Jahr vorher war ich bei Klaus Allofs gewesen und er hat gesagt, wir lassen die auf gar keinen Fall gehen. Und das Jahr drauf, dann im Jahr 2016, ich wurde gerade zum Kapitän gemacht in Bremen. War auch so ein bisschen ja eine komische Situation. Ein paar Spiele schon gespielt und in der Woche hat Arsenal dann 8-2 gegen Manchester United verloren. Und dann hat Arsene Wenger mich eben angerufen. Und dann war ich halt bei Klaus Allofs im Büro und er sagte, ja, wir brauchen mal mindestens 10 Millionen für dich. Und dann habe ich die Info weitergegeben und dann hat alles seinen Weg genommen, weil ich irgendwie schon ja darauf vorbereitet war, irgendwann mal in die Premier League gehen zu wollen. Und dann es war eigentlich nur Arsenal London stand für mich zur Debatte. Mhm.
Dann muss es ja auch für dich ja dann noch größere Auszeichnung gewesen sein, dann da auch irgendwann Kapitän zu werden, ne? Weil das ist ja dann auch nicht, was man irgendwie so planen kann. Das ist ja bestimmt auch nochmal eine riesen Auszeichnung, ne?
Bei Arsenal jetzt.
Ja, genau.
Oder
bei Arsenal.
Ja, damit konnte man nicht rechnen. Man war aufgrund meines Alters, aufgrund der Erfahrung, ist man schon klar so ein bisschen in der Verantwortung, aber natürlich neue Sprache mit meinem Schulenglisch. Ich war so ein bisschen. Es war okay, aber es war jetzt nichts, wo man stolz drauf ist. Unter Wenger und dann kam auch, hat man Vermaelen, Van Persie, Arteta, das waren so die Spieler, die dann eher die Kapitänsbinde hielten. Aber die Jungs haben mir relativ fix auch vertraut, weil ich gut war in Strafen einkassieren und so, weißt du, ich war dann halt der dann so...
Der Deutsche halt.
Der Deutsche, der dann hinten dran das, was abgefallen ist, aufgehoben hat und sozusagen die Puzzleteile versucht hat zusammenzusetzen, damit wir erfolgreich sind. Also das war so meine Aufgabe und dadurch wächst du ja dann automatisch in so eine Situation, wo du auch mal unbequem bist und wo du auch mal dann aber natürlich immer wieder voll dabei sein muss, diszipliniert sein muss und vorangehen muss. Klar. Und da war ich von Anfang an bereit zu.
Ja, das glaube ich dir. Apropos Erfolg, was du gerade gesagt hast. Du bist 2014, 15 und 17 jeweils dort Pokalsieger geworden in England. Was ja schon, glaube ich, das ist der FA Cup, oder? den ihr gewonnen habt. Das ist ja schon, ihr habt ja noch diesen anderen da, aber ich glaube, der FA Cup hat ein höheres Standing, glaube ich, oder?
Ja, genau. Das ist der älteste Clubwettbewerb
in der Welt. Wie würdest du das im Allgemeinen sagen? War das, also jetzt von den Titeln, dass das allgemein eine überragende Zeit war für dich, da kommen wir gleich noch ganz kurz zu, aber das ist ja jetzt keine Frage. Würdest du das als sehr, sehr erfolgreiche Zeit beschreiben oder würdest du jetzt im Nachhinein sagen, eigentlich hätten mit Arsenal auch noch mehr Titel drin sein können in dieser ganzen Zeit?
Ja, wir wären schon gerne englischer Meister geworden, ne? Muss man schon im Nachhinein so sagen. Wie gesagt, einen Meistertitel auf Club-Ebene habe ich eben nie holen dürfen. Und das
auch wahrscheinlich die schwierigste Liga, um mal das an der
ja, an das mal ja klar, mit Bremen haben wir Vizemeister, mit Arsenal mal Vizemeister, aber wirklich dann FA Cup ist schon so eine Trophäe, eine wichtige Trophäe.
DFB-Pokal, ne? So ähnlich, oder?
Ja, DFB-Pokal. Das kann man echt vergleichen. Trophäe, die man gerne mitnimmt, aber man weiß, FA Cup kann man innerhalb von 6-7 Spielen gewinnen. Ne? Und die Liga eben hier, das sind 38. Und da haben wir nie geschafft, konstant wirklich eine Rolle zu spielen,
genug Spiele zu gewinnen. Also Konstanz hat uns da immer gefehlt. Deswegen hat mich das ein bisschen genervt, aber natürlich 3 Titel in 4 Jahren ist eine ganz besondere Zeit. Also will ich auf gar keinen Fall missen. Und deswegen war es eine erfolgreiche Zeit, aber keine sehr erfolgreiche Zeit. Dazu hätte einfach noch ein Meistertitel hätte dazukommen müssen. Aber trotzdem war es eine erfolgreiche Zeit für mich.
Aber es war ja irgendwie dann schon klar, dass es bei Arsenal bleibt.
Das kann man hier deutlich hören.
Arsenal TID! I'm Arsenal TID! I know I am a I'm an Arsenal TID!
Gab ja noch einen anderen Meistertitel für euch beide, ne?
Ja.
So zwischendrin, ja, ne?
Den hätte ich auch genommen.
Ja. Auch, ja. Deswegen war schon eine tolle Zeit bei Arsenal als Spieler, wirklich dabei zu sein. Und aber trotzdem ist wirklich die Trophäe, diese Meistertrophäe nochmal das i-Tüpfelchen gewesen. Aber wir waren nicht gut genug, deswegen muss man das auch akzeptieren.
Aber war eigentlich der letzte FA-Kapitel, war das auch dein letztes Spiel, oder?
Nicht das letzte Spiel, aber das letzte Spiel, wo ich war ein Jahr verletzt im Endeffekt, vor dem FA-Cup-Finale gegen Chelsea und sie sind Meister geworden und wir hatten eine zusammengewürfelte Truppe und ich durfte das letzte Spiel nochmal spielen. Ich war ja eigentlich schon weg vom Fenster. Ja. Ich hatte schon 3 Wochen vorher zu Arsen gesagt, du Arsen, ich spiele keine Rolle. Kann ich nicht schon vorher in Urlaub gehen. Ja, so. Ja. Das war das erste Mal, wo ich wirklich so völlig neben der Kappe war. Ja. Hat er gesagt, nein, du bleibst hier. Du bist ganz wichtig für die Mannschaft. Ja? Denk gar nicht daran, dass du jetzt hier irgendwie aufgibst. Und auf einmal rote Karte, Verletzung, Gehirnerschütterung. Auf einmal hat Arsene Wenger gesagt, hier, du musst spielen. Und der FA Cup. Und ich so, alles klar. Und das einzige Spiel, was ich halt vorher gemacht hatte, war gegen Everton, letzte Saisonspiel, 30 Minuten, als dann Koscielny rote Karte runtergeflogen, Gabriel verletzt, Mustafi Gehirnerschütterung, er guckt so links auf der Bank, sieht Steve Bolt, sein Assistant Coach, wollte ihn eigentlich bringen. Kopf rausgehalten, und, oh ja, du bist auch noch da, okay, spiel du mal 30 Minuten. Lief gut, 30 Minuten gegen Lukaku, letztes Spiel der Saison gewonnen und dann in der letzten Woche zum FA Cup Finale kam immer näher und irgendwie gab es keine andere Option. Und dann haben wir eines der besten Spiele gemacht überhaupt gegen Chelsea. Gegen Spieler, hier wird er gespielt, Hazard, Diego Costa vorne. Kurz mal in die Tasche gesteckt und dann haben sich alle gefragt, ja, wie ist das möglich? Ja, keine Ahnung. Wirklich ein Jahr verletzt,
Knoppelschaden. Kannst du selbst nicht erklären. Ja, aber das ist wieder der Wille, ne?
Und dann kommt's zurück, weißt du? Wenn du viel gibst, kommt auch irgendwann mal an deiner Karriere irgendwas zurück. Ja. Da fallen die Bälle einfach auf deinen Schädel. Ja. Da habe ich 15 Kopfbälle rausgeholt und habe 6 Zweikämpfe gewonnen und bist du Man of the Match, fährst nach Hause mit dem Titel und alle freuen sich.
Weiß nicht warum.
In dieser Moment, da erinnern sich heute noch die Leute dran. Ja. Weißt du, und sagen, ja, aber das war Mertesacker-Finale und so, weißt du, das ist. Ja, und da werden einfach dann, da kriegst du dann einfach Dinge zurück.
Ja, aber du sagst.
Vorm Spiel, wir sind hingegangen.
Erzähl.
Wir sind hingefahren und dachten, ne, heute kriegen wir richtig auf den Sack. Ich glaube, Chelsea hat sich die Aufstellung angeguckt und hat gelacht. Und gedacht, das wird heute. Ja, aber es ist, du kannst es dann in dem Moment auch dann wirklich nicht erklären. Und das war dann ja der dritte FA Cup in 4 Jahren. Ein ganz toller Moment. Und dann, wie gesagt, und da wusste ich schon, dass ich nächstes Jahr aufhöre und werde Akademieleiter und habe im letzten Jahr noch 1-2 Spiele gemacht. Ja. War Sparingspartner im Training. Aber das war's dann auch.
Hast dich noch ein bisschen bewegt, sozusagen.
Ich habe mich noch ein bisschen bewegt, aber ich hatte einen tollen Abschluss. Ne? Wie in Nationalmannschaft, toller Abschluss, Weltmeisterschaft und da toller ja. Abschluss, FA Cup. Habe ich einfach sehr, sehr gut getimed und das ist die größte Schwierigkeit.
Sehr gut. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du ja auch so ein bisschen auch dann relativ früh die Entscheidung getroffen hast, auch von wegen körperlichen Problemen, ne? Mhm. Was war da so, was dir da am meisten Probleme bereitet hat? So, also warum du eh gesagt hast, okay, viel länger oder jetzt nochmal woanders hin, irgendwie Deutschland oder so, machst du nicht, weil auch der Körper nicht mitmacht.
Ja, ich habe einfach, irgendwann merkst du dann auch in den Vorbereitungen, ne, die sich dann länger ziehen, wo du dann auch Schwierigkeiten hast zu regenerieren, Verletzungen, Auszeiten. Ich hatte dann, wie gesagt, vor diesem FA Cup Finale 2017 war ich ein Jahr weg, weil ich Knorpelschaden hatte im Knie. Den Sommer davor lag ich in Pattensen zu Hause im Bett und konnte mich nicht bewegen. 6 Wochen. Nur mit dieser Knieschiene, das war's. Konnte nicht aufstehen, gar nichts. Das sind natürlich Momente, dann wo du schon mal so zusammenfasst und denkst, wie weit geht's jetzt noch? Ne? Auch so, ne, 15 Jahre würde ich im Geschäft zu sein, das war für mich so ein bisschen surreal. Ne? 15 Jahre, das ist jetzt schon viel zu lange. Ich kann mich noch erinnern, Clemens Fritz hat mir mal erzählt, in meiner Anfangszeit in Bremen hätte ich zu ihm gesagt, ja, mit 27, 28 höre ich sowieso auf. Ne? Also diese Gedanken, die hat man dann schon mal so ein bisschen rausgelassen, dass das Geschäft dann natürlich so ist, dass man ja doch vor den Spielen auch unter gewissem Druck steht. Und es gibt Typen, die nehmen das so wahr und so wahr. Es gibt ganz unterschiedliche, die für die ist das kein Problem. Andere, die müssen halt mal kurz kotzen vorm Spiel, weil einfach irgendwas raus muss. Ne? Ich war eher so der Typ und natürlich bin ich damit umgegangen und ich wusste damit auch umzugehen. Trotzdem denkst du dir, irgendwann ist es halt das noch wert und dann kam auch Familie dazu, mehrere Kinder. Du hast dann irgendwann, holst du dir 100 Gründe zusammen, die dann sagen, ja, es ist klar auch körperlich, aber auch mental, familiär. Du hast dann so viele Gründe da liegen und auf einmal sagst du, okay, das war's dann halt. Ne? Ich mache jetzt noch 2 Jahre, bis mein Vertrag zu Ende ist und dann, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, dann erwarten alle, dass ich da noch Kopfbälle hole und Zweikämpfe gewinne und ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich möchte einfach nicht, dass die Leute mich in Erinnerung haben, dass ich nur noch hinterherlaufe. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und dann gibt's einfach so einschneidende Momente, wo dann auch der Vater sagt, ne, dann hatte ich 104 Länderspiele, dann sagt zu mir, ja, 104 Länderspiele, ein Spiel mehr als Franz Beckenbauer, jetzt reicht's. Weißt du, so Momente, wo du dann einfach sagst, ja, Vater, super, ich höre auf. Ne? Das sind immer so Momente, wo dann einfach, wo du schon den Gedanken hast, dann spricht dein Vater
was aus und du sagst,
hab mir den Segen geholt und dann hat er gesagt, ja, jetzt reicht's aber auch. Ja, gut. Und diese Momente kamen dann halt irgendwie und dann habe ich gesagt, okay, und dann kam halt Arsene Wenger auf mich zurück, gesagt, willst du nicht für den Verein arbeiten? Habe ich gesagt, super. Frau sagt, Regierung sagt, super, wir bleiben in England. das war ja auch nicht so geplant, wir wollten eigentlich zurück nach Deutschland, aber irgendwann nach 7 Jahren, jetzt sind wir 9 Jahre schon hier, fast 10 Jahre, bist du dann einfach hier, fühlst dich einfach zu Hause, die Kinder wachsen hier auf, gehen in die englische Schule, wachsen zweisprachig auf, dann sind wir hier jetzt.
Kann ich dir nur zustimmen.
Siehst du?
Na, ist wirklich so. Kann ich dir nur zustimmen. Also wir haben auch von Anfang an gesagt, okay, auf jeden Fall nach Köln zurück, dort gebaut und alles und so in den ersten Jahren hier, ne? Und so mit jedem Jahr, und jetzt sind wir auch fast 7 Jahre hier, ja, mittlerweile ist das echt eine offene Geschichte, ne? Also ist echt so, dass wir sagen, komm, jetzt gucken wir mal, wie lang's hier geht, aber wir spielen schon absolut auch mit dem Gedanken, hier zu bleiben. Von daher, also ich verstehe das, was du sagst, ne? Auch das mit den Kindern, ne? Wachsen da auf, kennen nichts anderes als hier, nachher Schule, Freunde und so weiter und so fort. Also das ist cool. Also ich finde das auch cool auf eine Art, dass man sich wirklich dann auch wirklich so, das wirklich nicht nur irgendwie als Durchgangsstation irgendwie sieht, was ja viel zu oft heutzutage ja passiert bei Spielern, die irgendwie da nochmal kurz hingehen, deswegen und deswegen, aber eh schon wieder mit dem Kopf woanders sind, sondern dass man sich auch irgendwie so ein bisschen einlässt auf das, ne, was man macht und aus voller Überzeugung und ja, das ist dann das Ergebnis davon, ne, dass man sich irgendwie zu Hause fühlt.
Das ist ja auch das Sprachliche. Meine Frau kam halt aus Ostdeutschland, damaligen Ostdeutschland, ne, und kam auch mit null Englisch hier rüber, 0,0. Ne, und da war natürlich der Gedanke, wir gehen irgendwann zurück. Jetzt ist er super in Englisch, kommt überall zurecht, wir haben Freunde hier. Und es ist nicht mehr nur deine oder meine Entscheidung. Jetzt ist es eine familiäre Entscheidung, was ist am besten für uns. Ne, es geht jetzt nicht mehr darum, was ist für mich am besten, das ist vorbei. Als wir nach England gegangen sind, habe ich zu ihr gesagt, okay, das ist jetzt meine Entscheidung. Und wenn die Zeit vorbei ist, ist es dann deine Entscheidung. So habe ich es damals
verkauft.
verkauft, genau. und ja, und dann irgendwann habe ich dann hier so gefragt, ja, ich habe das Angebot jetzt hier die Akademie zu übernehmen. Ich kriege einen 3-Jahres-Vertrag. Wollen wir was machen? Und dann kam super zügig, kam ja, ich mag das hier zu sein. Ich mag auch ein bisschen Abstand. Gut, mit dem Flieger ist man immer schnell da. Im Moment ja nicht, ist ja klar. Aber Flieger von Haustür zu Haustür sind auch nur 5 Stunden. Ist eigentlich kein Problem. Deswegen, ja, top. Und ich mag das auch, wenn wir uns als wirklich als Deutsche, früher wirklich gab es kaum Legionäre und jetzt mittlerweile ist das gang und gäbe. Und dass wir auch den Unterschied machen für die nächste Generation, für unsere eigenen Kinder, aber auch für Jungs, die hier aufwachsen und die zu uns hochschauen.
Ja, und dass man, wenn so eine lange Zeit da ist, das merken ja dann auch die Leute dort vor Ort, dass ihr euch ja mit der Sache auch identifiziert. Und das erklärt ja auch dann deine Beliebtheit, ne, die du da als BFG hattest oder auch immer noch hast. Da können wir vielleicht auch noch mal reinhören, was die Fans da immer fabriziert haben. Ja, so einen eigenen Fangesang kriegt dann auch nicht jeder, ne?
Ja, also am Anfang war ich verwirrt. Am Anfang dachte ich, boah, das war's. Ich bin raus hier. Ne? Ja, am Anfang konnte man mit diesem gewissermaßen schwarzen Humor auch nichts wirklich anfangen. Ich dachte, die mögen mich hier gar nicht und das ist ein kurzer Auftritt. Bis mir dann einer gesagt hat, ja, das ist so eine gewisse Liebeserklärung auch an dich. Und dann hat sich das, nimmt man das dann auch so an. Ne? Und dann
nur das Wort friendly habe ich nicht gehört. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
Ja, gut, also das ist Interpretation. Ne?
ja, da hast du auch noch was gelernt hier heute, ne? Also hast du die ganze Zeit gedacht, heißt friendly, ne?
ja, ich war so freundlich.
Aber du, deine ganze Beliebtheit hin und her für England und so weiter, das hat dich ja jetzt auch nicht davon abgehalten, auch mal den Engländern weh zu tun, ne? Da hören wir mal einmal ganz kurz rein. Ich glaube, es ist ein deutscher Kommentar.
Er kam von Westermann. Auch nicht schlecht. Groß und Mertesacker! Da ist es! In der 39. Minute. Die ersten ernsthaften Versuche des deutschen Teams. Und Per Mertesacker köpft Deutschland in Front. Sein 4. Länderspieltor. Und trotz seiner unglaublichen Länge sein erstes Kopfballtor für Deutschland. Jetzt hat er es endlich im 95. Länderspiel.
Ja, hat lange gedauert, bis dir da mal einer einserviert hat, ne? Aber gut.
Ja, gut,
das ist eine andere Geschichte.
Das war blindes Verständnis. Das haben wir uns erarbeitet. Das blinde Verständnis muss man sich erstmal erarbeiten.
So ist es. Aber für mich war es nicht so schwer, einfach hoch nach vorne.
Nee, war das gezielt oder war das einfach so, ja, schieß mal das Ding rein und war das gezielt?
Nee, von dir, ja, es war schon gezielt. Ich glaube, das war ja keine Ecke, aber es war ja irgendwie vorher war eine Ecke, ne? Dann war es irgendwie abgewehrt. Und das heißt, deswegen warst du noch vorne drin, genau. Und klar, wenn du da vorne drin bist, dann wirst du gesucht, ist doch klar.
Also, der hat doch gerade irgendwas von Westermann erzählt, da hast du doch den Heiko gesucht, genau. Oder?
Ja, also der Westermann hat auf jeden Fall nicht die Flanke gebracht, so viel ist klar.
Ja, ich weiß, deswegen, aber das war schon was Besonderes, weil zu der Zeit habe ich auch in England gespielt und da wirklich, also Wembley sowieso für uns Deutsche als auch für mich FA Cup. Ich glaube, ich habe dann nie verloren in diesem Stadion. Es ist wirklich surreal. Komplett surreal.
Wie war da der Torjubel? Hast du den Zeigefinger auf dem Mund oder was war das? Ich weiß nicht mehr genau.
Nee, in Richtung Toni, aber irgendwie habe ich dich gar nicht, weißt du, war so ganz komisch. Ich glaube, du bist schon abgedreht.
Ja,
war
also
neue Aktion. Ich bin in die Richtung gelaufen und dann war dann auf Knien. Ich glaube, dann kam Mario Götze und der hatte die gleiche Höhe wie ich. War ganz lustig. War ein ganz lustiges Foto. auf jeden Fall war das auch, gespielt. In dem Spiel hat auch Roman Weidenfeller zum Beispiel. Und der aufgrund dieses Spiels, weil wir das auch gewonnen haben, war dann auch, glaube ich, dabei bei der WM. Ich glaube, das waren so gewisse Dinge, die da zusammengepasst haben. Aber wir beide, dass wir uns mal gefunden haben, das war tatsächlich was ganz Besonderes. Und da als Englischer, als Legionär da in Wembley,
wieder zu gewinnen, weil FA Cup Halbfinals sind ja auch in Wembley. Und jedes Mal, wenn wir da waren, haben wir das Ding gewonnen. Und Community Shield hinterher immer auch. Alles gewonnen. Und das erste Länderspiel in Wembley war ich auch dabei. Da hat noch Christian Panda und Kevin Kurani die Tore gemacht zum 2:1. Das müsste ungefähr im Jahr 2005 gewesen sein. Wenn ich
mich auch erinnern. Da habe ich noch nichts damit zu tun gehabt, aber ich glaube, da hat der Panda so ein Strich, ne? Das war irgendwie ganz so eine Fackel, hat er da abgelaufen.
Genau. Da hat,
Felix, Frank, du bist zu jung. Du bist da zu jung.
Ja,
Felix.
Du kannst jetzt nicht mitreden. Ja. Ist auch nicht so schlimm.
Aber was ich
das müssen wir dann aufarbeiten an der Theke, weil da haben wir die Spiele ja auch gewonnen. Ja, da haben wir die Spiele ja auch nochmal verarbeitet. Haben auch die Gläser geschoben. Weißt du, wie verschieben wir jetzt am besten im Mittelfeld?
Das waren auch die deutlich wichtigeren Spiele. Muss genau. man nochmal dazu sagen. Aber was ich heraushöre, ist dann so ein bisschen, also für dich ist es sozusagen, was für Boris Becker Wimbledon ist für dich Wembley, ja? So das Wohnzimmer.
Ja, absolutes Wohnzimmer geworden. Und wirklich, ich glaube, 10 plus Spiele gemacht und alle gewonnen.
Ja.
Ne, Nationalmannschaft, FA Cup, Community Shield, auf dem Platz gestanden, immer gewonnen. Das hat Spaß gemacht.
Ja. Ne? Das war doch mal frei. Warum hat Arsenal damals ein neues Stadion gebaut? Hätten sie mieten sollen, das Ding.
Puh, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Arsenal hat mal kurzfristig gespielt in Wembley. So ähnlich wie die Spurs auch da mal kurz gespielt haben. Während das Stadion umgebaut worden ist, aber dort geblieben. Genau. Nicht dort geblieben, nee.
Falsche Entscheidung.
Ja gut, wir sitzen ja auch wieder dann, hier am Mikro sitzen ja auch wieder dann so um die knapp über 200 Länderspiele, ne? Haben wir da zu
stark.
Hab ich, als Pauli schon gesagt hat, haben wir auch zu dritt wieder so viele Länderspiele gemacht. sitzen hier am Tisch quasi. Ja, um vielleicht nochmal die Emotionen hier zurückzubringen, auf diesen Moment des wohl größten Erfolgs von euch beiden, ja, können wir doch auch noch mal kurz reinhören.
Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Da ist alles andere egal. Irre!
Klar, wenn ich dir jetzt nach den Highlights frage, Nationalmannschaft, dann wirst du mir sicher von dem WM-Sieg erzählen. Aber gab es auch sonst so Nationalmannschaft, so Erlebnisse, wo du sagst, die bleiben dir für immer?
Boah.
Dein erstes Spiel vielleicht? Also dein erstes Spiel erinnere ich mich jetzt zum Beispiel nicht.
Boah, erstes Spiel erinnere ich mich aber noch wie gestern. Es war nämlich in Teheran, im Iran. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Also ich war ja völlig neben der Spur, aufgrund überhaupt mal bei der Nationalmannschaft zu sein. Und dann ging es in den Iran und dann vor 140.000 Zuschauern irgendwie da nochmal reinzukommen für 10 Minuten. Also ich war da völlig im falschen Film.
Und ein ganz erfahrener Christian Wörns, der Routinier, der seine Kindertagesstätte da in der Abwehr ganz gut zusammengehalten hat, macht jetzt Platz für Per Mertesacker. Jetzt haben wir nur noch 20- und 22-Jährige da hinten in der deutschen Viererkette. Per Mertesacker, 1,98 Meter, der längste deutsche Innenverteidiger aller Zeiten, feiert Premiere im Azadi-Stadion von Teheran. Er fuhr von seiner Berufung an seinem Geburtstag. Er dachte, es würde wieder jemand anrufen, um ihm zu gratulieren, aber dann war es die Stimme von Klinsmann.
Damals war es auch so, ja, dass Jürgen Klinsmann und dann mit Jogi Löw versucht haben, junge Spieler zu integrieren. Das waren schon besondere Momente. Confed Cup in Deutschland, WM in Deutschland. Das waren schon besondere Momente. Na klar, war das immer alles und dann wurden wir Dritter, dann waren wir Zweiter, Dritter. Und dann fährt man nach Brasilien, wo noch nie eine europäische Mannschaft irgendwas geholt hat, irgendeinem südamerikanischen Land, und wird dann Weltmeister. Ich weiß, es ging wie ein D-Zug vorbei, die Zeit. 10 Jahre war ich auch dabei, 2004 bis 2014. Deswegen waren natürlich so Momente, wirklich dann mal so was Handfestes irgendwie dann mal hochzurecken, war natürlich was ganz Besonderes. Trotzdem darf man nie diese Momente vergessen, wo man verliert, Halbfinale verliert gegen Spanien und dann einfach versucht, wieder es besser zu machen beim nächsten großen Turnier und immer wieder durch die Qualifikation geht und versucht, möglichst makellos dabei zu sein. Ich meine, wir haben so viel erlebt, so viele verrückte Spiele auch erlebt, auch Spiele erlebt, wo man schon abgeschrieben war vor dem Turnier, Schlappwehr, alles schlecht, Spieler, alles schlecht. Also wir haben ja alles erlebt. Das war ja
Schleich und Schnarch.
Wir haben gegen, Schleich und Schnarch. Wir haben gegen Schweden 4-0 geführt. Ich weiß gar nicht, ob du dabei warst. Ich glaube, du warst
ja,
dabei.
Ja, das Spiel habe ich gespielt. Ja,
4-0 geführt. Ich habe noch ein Tor gemacht. Ich weiß gar nicht, wie. Irgendwie reingestolpert. Und auf einmal in der zweiten Halbzeit steht es dann einfach 4-4. Also ich meine, ne, klar unterhält man sich jetzt auch 4 über 6-0 gegen Spanien verloren. Diese Dinge passieren leider. Es sind die Mannschaften, die dann sag ich mal, die Ärmel hochkrempeln und dann sich verbessern wollen und dann einfach weiterziehen und sich nicht so viel beschäftigen mit dem Lärm, der so produziert wird. Wir haben schon alles
erlebt. Wir haben uns ja schon auch entwickelt, ne? Immer weiter irgendwie als Mannschaft, finde ich. Und du brauchst ja auch dann irgendwie so manchmal diese Kurzverschluss nicht funktioniert, weißt du, diese Halbfinale, Finale verloren, um dann irgendwie auch weiterzumachen. Und ich hatte dann auch wirklich das Gefühl, irgendwie 14 waren wir auch echt so auf dem, auch wenn da auch eine Altersstruktur war, die, das wirst du ja immer haben, ein paar jüngere, ein paar ältere, aber ich finde, ich hatte das Gefühl, dass fast alle so, ja, entweder auf dem Zenit waren oder kurz davor oder von mir aus auch kurz danach, aber alle so das Niveau hatten.
Ich weiß nicht, kurz danach.
nein, aber weißt du, was ich meine? Dass du so eine Mischung hattest, wo alle nochmal über diese 7 Spiele Top-Leistung abrufen können. So. Und da hast du dich irgendwie auch hinentwickelt als Mannschaft. Und so wie du sagst, da gibt's auch immer dann positive, negative Phasen und wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, auch dieses Jahr werden wir jetzt nicht mit großen Vorschusslorbeeren antreten, aber gut, wir müssen das
muss
Turnier erstmal spielen.
Muss ja auch nicht. Es gab zu Anfangszeit auch immer Halbfinale erreicht, nie irgendwelche Lorbeeren geerntet vorm Turnier. Immer wieder bewiesen Turniermannschaft, ne? Bewiesen Turniermannschaft, dann wenn es zählt, wirklich, dass alle an einem Strang ziehen und wirklich für den anderen. Ne? Das ist einfach Basics, ne? Die vorher kannst du so gut spielen, wie du willst. Also und nach einer gewonnenen Weltmeisterschaft, sind die schwierigsten Jahre. Ich meine, Spanien hat es mitgemacht. Alle großen Nationen, die eine Weltmeisterschaft gewonnen haben, die werden das mitmachen. Das sind schwierige Zeiten und du kannst es jetzt selbst noch mitbestimmen, aber du weißt, du kennst dich sehr, sehr gut aus mit dir. Du kennst dich sehr gut aus, wie sich eine Mannschaft auch zusammenfügen muss, dann auch während eines Turniers. Das wird schon spannend. Und ich darf es ja auch mit dem ZDF dann sozusagen begleiten und werde dann auch immer wieder in die Wunde Salz streuen.
Jawohl, zu Recht. So sieht's aus. Ist es auf dem Sofa und schau mir das gemütlich an.
Genau. Ich werde unterstützen, wo ich kann. Ja,
naja, aber es ist ja auch richtig. Also ich meine, es gibt ja, das ist jetzt heute hier sicher nicht das Thema, aber es gibt ja immer Arten von Kritik oder nicht. Ne, es gibt dann die freuen sich wie ein Schnitzel, wenn sie kritisieren können, und die anderen machen es einfach dann, wenn es angebracht ist, und loben auch genauso dann, wenn es angebracht ist. Und da sind ist ja auch mal die Art und Weise. Ne, und also Per, also schon mal von mir aus, du hast jedes Recht. Also wenn du mich kritisierst, dann tu das.
Von mir aus auch. Von mir aus auch. Gerne. Mach das gerne.
Nein, aber es ist ja so, weißt du, wenn du da warst, pass auf, sagst, die Situation, die ist kacke. So, Punkt. Ja. Punkt, ist doch scheißegal. Das ist ja auch dann deine Aufgabe dort, ne? Aber es gibt ja die haben schon vorher, die reiben sich schon die Hände, wenn in der Halbzeit nicht so gut läuft, dass sie nachher draufhauen können, so. Und dann geht's ja auch im seltensten Fall geht's ja heutzutage darum, einzelne Aktionen zu besprechen oder mannschaftstaktische. Mhm. Es geht ja zum großen Teil darum, einfach dann irgendwelche politische Aussagen rauszuhauen. Wer muss dann ab dann,
der
wer
kann
darf
mit dem
dann
nicht
mehr spielen?
Und der hat mit dem, ja, der kann mit
genau,
dem
oder
nicht,
wer,
der,
wer der sollte, das, wer, wer sollte ja. nicht mehr spielen, wer sollte nicht mehr Trainer sein, wer sollte, das sind ja die Dinge da. Experte ist für mich jemand, der da steht und sagt, pass auf, ich kann, und das ist ja ein Riesenvorteil, das sind ja fast alles ehemalige Spieler, ich kann dir diese Situation erklären, was da falsch gelaufen ist. Da hat der und der das falsch gemacht und das Spiel sehe ich so und so. Aber für mich ist das nicht die Aufgabe zu sagen, so, der kann jetzt da nicht mehr Trainer sein, der muss raus, da muss der spielen. Also die wissen ja auch gar nichts Internes, weißt du, oder irgendwelche Absprachen oder was auch immer.
Ich finde es ja eher spannend, wenn du jetzt auf Jogi Löw kommst, you know? Wenn du jetzt auf Jogi Löw gehst, zu sagen, was hat der Mannschaft über die Jahre gegeben und was für eine Perspektive haben wir im Sommer. Ne? Du kennst ihn selber als Trainer, als Mentor wirklich auf dem Platz, was er für eine Qualität hat. Und da kriege ich selber Gänsehaut, wie er uns wirklich geformt hat. Auch damals 2006 war es noch ein bisschen enger, weil er natürlich da mit der Viererkette extrem viel gearbeitet hat auf dem Platz und diese Qualitäten hatte. Einfach da hoffe ich mir einfach, dass wir diese gewisse Leidenschaft da nochmal so, weißt du, nochmal so gewissen rauskommt und er jeder an sein bestes Level rankommt, Trainer als auch Spieler, und dann haben wir eine gute Chance.
Das hoffe ich. Und wenn nicht, dann hat auch jeder das Recht zu sagen, nicht gut gespielt. So, Punkt.
Ganz genau.
Ja, du hast ja gesagt, dass das ja auch, denke ich, ein überragender Abschluss war, diese WM. Wann hast du entschieden, dass das vorbei ist danach? War das vorher schon? Hast du das vorher schon ein bisschen hingelegt? Oder dann irgendwie dann doch zu sagen, nach dem Titel erst, sagen, das war jetzt der größte Erfolg, so höre ich auf? Oder wie kam die Entscheidung?
Klar, vorher hat man schon so ein bisschen Gedanken im Kopf, was könnte passieren. Aber im Endeffekt so danach in der Kabine, wir saßen immer relativ eng beieinander. Ich hatte die 17.
18.
Hattest du die 18, Philipp Lahm hatte die 16.
Ja, richtig.
Und ich kann mich noch mal erinnern, wie Philipp hat ja ähnliche Gedanken gehabt. Er sagte dann, ja, was soll jetzt noch kommen? So nach dem Motto, ne? Er hat dann gesagt, so, was soll jetzt noch kommen? Es ist jetzt alles erreicht, so nach dem Motto. Und da habe ich so gedacht, ja, irgendwie hat er recht. Also so nach dem Motto, jetzt, das ist es jetzt. Dann hat mein Vater, wie gesagt, angerufen, Franz Beckenbauer hat ein Spiel weniger als du. ne, diese eine Minute im Finale hat mir dann nochmal dieses 104. Länderspiel gegeben. Und dann ruft er an, Franz Beckenbauer hat ein Spiel weniger als du, jetzt reicht's. Und dann auch, dass Oscar.
Ich habe dir damals schon gesagt, das reicht nicht. Du bist nie Schüler.
Genau. Das war natürlich dann dieses nochmal sich da vergewissern, dass das wirklich alles passiert ist. Und dann war es auch so, dass zweite Junge ist gekommen vor der WM. Meine Frau hat mir gesagt, sie war 8 Wochen, 9 Wochen alleine. Hat gesagt, wenn du nicht mit dem WM-Titel zurückkommst, dann kannst du es direkt vergessen. Also ich hatte da mehrfach multiplen Druck, wirklich da zurückzukommen, erfolgreich. Und dann war klar, aufgrund der familiären Situation, als auch sportlich, wollte ich dann einfach sagen, es reicht jetzt. Und wir haben auch genug junge, gute Innenverteidiger in Deutschland. Generation Süle, Rüdiger, ist da Jonathan Tah, die ganzen Spieler. Ich war auch damals in der Lage, mit 21 dazu zu rutschen. Ne? Und da wollte ich jetzt einfach nicht den 29-Jährigen zu dem Zeitpunkt, den 30-Jährigen spielen, der dann irgendwie Plätze blockt.
Ja, ich meine, es war ja damals, wo du aufgehört hast, da waren ja Jerome und Mats auch noch da, ne?
Genau.
Die waren ja auch noch da.
Ja, wir hatten schon relativ gute Spieler dann auch. Deswegen, die waren ja immer noch permanent da und ich habe danach einfach gesagt, es ist 10 Jahre dabei, über 100 Länderspiele, WM-Titel. Ich habe es runtergebrochen und es war dann eine relativ einfache Entscheidung.
Zu Recht. Noch 2 kurze Themen, bevor wir dich dann auch in Ruhe lassen wieder, beziehungsweise bevor du dann wieder an die Arbeit musst.
Ja, klar.
Du hast ja, glaube ich, relativ kurz vor deinem Karriereende noch ein sehr bemerkenswertes Interview mit ein paar Aussagen getroffen, was ich mal direkt eine persönliche Meinung zu geben, sehr, sehr gut und auch hilfreich fand, beziehungsweise das hat man ja an der Reaktion von vielen gesehen. Beispielsweise hast du auch gesagt, das, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass du eigentlich bis zu den letzten Spielen, vor jedem Spiel so Durchfall und Brechreiz verspürt hast oder damals so ein bisschen auch auf die WM 06 bezogen, irgendwie hast du gesagt, der Druck hat mich aufgefressen, dieses ständige Horrorszenario, einen Fehler zu machen, aus dem dann ein Tor entsteht. So, und bei mir ist es ja so, jeder empfindet es ja anders, ne? Bei mir ist es jetzt nicht so extrem, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen, vielen so geht. War das aber für dich oder die Intention auch so ein bisschen einfach darauf hinzuweisen, dass auch Fußballer in erster Linie Menschen sind und einfach Druck und Angst empfinden. Man bricht das ja oft immer schnell runter, so, die haben so viel Geld, dann müssen sie damit auch klarkommen. War das so ein bisschen deine Idee dahinter auch?
Ja, es war einfach so ein Zeitpunkt, wo auch eine Dame auf mich zugekommen ist und wollte dieses Thema einfach besprechen. Und ich habe dann halt gemerkt, dass in dem Gespräch, dass da gewisse Dinge auch aus mir rauskommen, dass ich auch eine Leichtigkeit auch hatte, damit umzugehen. Ne? Kurz vor Karriereende war das alles relativ leicht, auch dann darüber zu sprechen. Trotzdem war ich mir immer auch bewusst, dass während meiner Karriere wusste ich, dass das eine Extremsituation für mich ist. Ich habe gutes Salär, ich führe ein privilegiertes Leben und bin auch damit gut zurechtgekommen und habe mir natürlich auch Taktiken versucht zurechtzulegen, habe aber dann akzeptiert irgendwann, dass die Situation kommt immer wieder. Und sie kommt immer wieder, weil viele Leute zuschauen und ich in dieser Situation bin und das in dem Moment empfinde. Wollte natürlich auch mich öffnen in puncto junge Spieler, die jetzt hochkommen und die wollen natürlich auch gehört werden. Und viele schweigen natürlich und denken, das ist Zeichen von Schwäche, damit kann man nicht umgehen. Ich wollte natürlich zeigen, dass es das gibt, dass es das bei mir gab und dass ich trotzdem Leistung bringen konnte. Ja, das war so ein, natürlich habe ich das verspürt, habe das auch rausgelassen, aber sobald das Spiel losging, war das für mich so, puh, jetzt bin ich voll drin und jetzt kann ich auch meine Leistung bringen. Trotzdem war das für mich eine Zeit, die man natürlich auch reflektiert, hätte man sich Hilfe holen können, hätte man mit Leuten mehr sprechen müssen. Will ich alles gar nicht bewerten. Ich wollte einfach mich öffnen und auch sagen, dass ich auch bereit bin, auch mit jungen Spielern da wirklich Themen aufzuarbeiten und zu sagen, alles ist möglich. Jeder ist anders und jeder muss damit auch anders umgehen. Ich bin damit umgegangen und habe dann einfach den Weg gewählt, auch in der Zeit in meinem letzten Jahr viel zu reflektieren, Buch zu schreiben und gewisse Dinge auch aufzuarbeiten, die wichtig für mich waren. In dem war ein bisschen eigensinnig, damit auch sozusagen an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich auch in einer einfachen Situation war, kurz vor Karriereende. Ich weiß nicht, ob das irgendwer schafft mitten in der Karriere, weil er denkt, das könnte seine Position schwächen. Das kann ich jetzt nicht sagen, will ich auch nicht. Aber für mich war das ein wichtiges Thema, einfach nochmal aufzurollen, auch im Punkto meines nächsten Jobs, einfach mich zu öffnen und zu jungen Spielern zu sagen, wir alle haben Gefühle, wir alle sind Menschen und das Beste ist, wenn man darüber spricht und wenn man sich öffnet.
Ja, ich glaube, dass du auch wirklich damit ja vielen, vielen aus der Seele gesprochen hast, die das dann nicht äußern wollen oder können. Und man muss es ja nicht immer öffentlich äußern, aber wenn man sein Umfeld hat und seine Leute hat, mit denen man auch drüber reden kann und sich da öffnen kann, das ist ja schon mal ein erster Schritt. Genau. Ich meine, es gab ja auch viele Reaktionen dann auf das Interview. Auch persönlich, ich fand das sehr, sehr bemerkenswert und sehr gut. Aber ja auch nicht nur positive. Ich meine, du hast viel Rückhalt bekommen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, habe ich mal geguckt, eine Aussage nehme von Lothar Matthäus, der dann irgendwie gesagt hat, im eigenen Land eine Weltmeisterschaft zu spielen, bei der du vor Euphorie nur so strotzen müsstest, darf das ja keine Belastung sein oder das darf kein Druck sein. Und das ist ja immer das Witzige. Das Witzige ist ja, 2013 gab es ein Zitat von Matthäus, wo er über seine eigene Karriere gesagt hat, es gab Momente in meiner Karriere, da bin ich an diesem Erwartungsdruck fast erstickt. Also da siehst du ja, das ist ja fast Wahnsinn, ne?
Ja, also mit dem Interview, ich wollte auf gar keinen Fall, dass mich alle Leute verstehen. Ja. Ne? Also wirklich, und auch und ganz besonders Lothar Matthäus nicht. Also wie gesagt, also ich bin da reingegangen. Ja, ich hab gesagt, ich mach das jetzt und bei allem, was du tust, du hast dann 80%, die unterstützen dich, 20% negativ, so ist das Leben. So ist es einfach, damit muss man umgehen. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass jeder nimmt das eben anders wahr. Ne? Natürlich ist das schön, vor 60.000 alle weiß, ja, sensationell. Ja, aber man muss sich natürlich auch, der Mensch beschäftigt sich auch immer mit Katastrophenszenarien. Mhm. Und in dem Fall wäre das gewesen, in der Vorrunde rausfliegen, ja, im eigenen Land, mit Deutschland. Ja. Was meinst du, was das geworden wäre? Manche beschäftigen sich mehr damit, andere weniger. Die beschäftigen sich nur, oh geil, Fußball, ich kann zocken, ich kann Tore schießen, was weiß ich. Ja, das ist menschlich und alle sind unterschiedlich. Deswegen gab es bei mir die Gefühle, nach dem Italien-Halbfinale, klar Enttäuschung, aber irgendwie auch eine Erleichterung, dass es vorbei ist. Mhm. Ne? Und das sind halt Gefühle, die man dann hat und die man dann entwickelt, auch während der Zeit. Ja, ich habe unglaublich unfassbar viel gelernt durch die Zeit auch, dass es mich belastet, dass es mich befreit, belastet. All das, was der Sport uns gibt, diese Momente habe ich da erlebt, auch während der WM 2006. Im Nachhinein, zum Glück, haben wir das letzte Spiel wie immer auch noch gewonnen, sind Dritter geworden und ist bei mir in toller Erinnerung.
Es geht ja auch, ich glaube, sind ja auch gar keine Aussagen gewesen, wo du sagst, da muss sich jetzt jeder wiederfinden. Aber ich glaube, dass sich halt sehr, sehr viele da wiederfinden können. Und das hat man ja auch dann an Reaktionen. Da haben ja auch Spieler, dann sind ja da auch so ein bisschen auch mit draufgesprungen, ne, die auch aus ihren Karrieren dann irgendwie berichtet haben. Selbst solche Iniestas oder sowas, ne. Sag ich mal, umso besser. Andere haben sich nicht dazu geäußert. Können sich da aber trotzdem vielleicht hinein denken, weil es denen ähnlich geht und sind dann auch irgendwie froh, vielleicht hat es mal einer, wie du eben gesagt hast, der da das so locker wegspielt, der da keine Probleme mit hat, auch cool, ne, ist ja super, der muss sich ja gar nicht angesprochen fühlen, aber ich finde, das dann halt zu bewerten und dann so zu bewerten wie der eine oder andere, so nach dem Motto, ach mein Gott, das kann doch keine Ding sein, und dann aber ein paar Jahre davor was ganz anderes sagen. Das ist das, was ich meine, ne? Das zu sagen, was halt in dem Moment für denjenigen gerade gut passt. Und das hat nichts mit einer Meinung zu tun, mit einem Experten oder nach dem Motto, das ist jetzt die eigene Meinung. So, das ist die Meinung, die im Moment gerade vielleicht ganz gut passt für irgendeine Zielgruppe. Das ist meine Meinung. Deswegen
ist ein spannendes Thema. Ist ein spannendes Thema.
Mal, ja, ist es auch, aber ich finde halt, dass es das war auch so ein bisschen, ist jetzt ja auch schon knapp 3 Jahre her, aber auch so ein bisschen das Problem zu dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob es besonders sich verbessert hat, gezeigt in meinen Augen, dass wenn man wirklich solche Themen anspricht, die bis dahin noch nicht so sehr öffentlich besprochen wurden, die es aber nachweislich ja gibt, ja, dass da einfach viele für solche Themen nach wie vor nicht bereit sind. Das sieht man ja an einigen Reaktionen. Und das ist halt einfach ja nur schade, weil, ja, ich weiß einfach, verstehe es auch nicht so richtig, warum, ob das jetzt dann irgendwie nicht reinpasst, irgendwie in eine Sicht von jemandem, ob jemand das nicht akzeptieren kann, ob das jetzt nicht ins aktuelle Thema passt, weil man dazu selbst nichts sagen kann. Ich weiß es nicht, aber ich fand's unterm Strich gut. Ich glaube, dass es auch ein paar geholfen hat, wirklich zu sagen, oh, guck mal, dem Weltmeister und Kapitän vom Arsenal, dem ging's auch so nach dem Motto. Das kann ja auch dem einen oder anderen so ein bisschen Kraft gegeben haben, weißt du, zu sagen, so, der ist auch damit klargekommen, der hatte das auch, guck mal, dieser Star hatte das auch und das gibt ja vielleicht dem einen oder anderen ja auch so ein bisschen Sicherheit, weißt du, selbst das auch.
Ja, weil du zweifelst ja automatisch, ne, oh, wenn mir das passiert, oh, bin ich überhaupt geeignet dafür, ne, wenn ich jedes Mal vorm Spiel habe ich dieses, muss ich mich übergeben und habe dies, ich bin nicht gemacht dafür, ne, es ist ja Zweifel, wir kämpfen ja permanent gegen Zweifel, kann ich das, mache ich das, und ja, wenn man dann trotzdem sagt, ja, das funktioniert und du gehst da durch und du kannst es schaffen, ne, das sind halt wichtige Themen einfach fürs Leben, die man eben nicht aus den Augen verlieren darf, und wenn man mehr Beispiele davon hat, ich glaube, dann können sich Leute halt wiederfinden oder auch nicht, und wenn sie sich nicht wiederfinden können, dann sollten sie das respektieren, und das ist eben ganz entscheidend.
Absolut. Aber es ist auch wichtig, dass jemand wie du das offen ausgesprochen hast. Ich meine, du hast riesen Erfolge gehabt, du hast eine riesen Karriere gehabt. Da hört man dann auch nochmal mehr drauf, ne? Es ist dann ja vielleicht für viele schwer vorstellbar zu sagen, der hat doch viel Erfolg gehabt, das muss doch alles gut gewesen sein, aber selbst auf diesem Level, wo du gespielt hast, dass du damit kämpfen musstest, glaube ich, gibt ja vielen auch irgendwo so eine Rückmeldung, sagen, okay, wenn der das schon hat, dann ist es bei mir vielleicht gar nicht so schlimm, dass ich das auch habe, ne?
Ja. Ja, und besonders Social Media Welt, ne, ist powerful. Also ist ein Medium, wo natürlich alle natürlich klar, viel das Schöne, das Gute zeigen, ne? Und da müssen wir natürlich auch Acht geben, dass wir nicht auf die schräge Bahn kommen. Und würde ich immer wieder auch da uns damit befassen, dass es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, ne? Besonders auch hier Fußballprofi, wirklich Star zu sein, das hat viele andere Seiten auch. Nicht nur tolle, klar, sonnige Seiten.
Ja, das sieht man ja auch an vielen nach den Karrieren, dass es auch mal, also auch noch eine andere Zeit kommt danach, ne?
Ja.
Das darf man nicht vergessen.
Ja, und vor allem, dass es viel wichtigere Sachen gibt, ne? Und da können wir vielleicht auch so ein bisschen zum Abschluss nochmal zum Thema kommen, was ja auch ein schönes Thema ist oder wo ich auch natürlich auf euch beide stolz bin, denn ihr habt beide eine eigene Stiftung. Die Toni-Kroh-Stiftung haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Langer, du hast auch die Per-Mertes-Acker-Stiftung gegründet, wo du dich ja auch für die soziale Integration von Kindern mit sozial schwächerer Herkunft auch einsetzt, gerade in der Region Hannover. Erklär den Leuten doch mal ein bisschen, was du da machst, was sich damit auf sich hat.
Ja, ist ein ganz spannendes Thema, weil früh in meiner Karriere schon, bisschen über 20, habe ich mir 2006 eben diese Stiftung gegründet, auch mit dem Ziel, mit dem Bewusstsein schon, als Fußballprofi hat man halt die Möglichkeit, viel zurückzugeben, Geld einzusammeln. Ich hatte eine tolle Kindheit, ich hatte tolle Unterstützung von meinen Eltern, Freunden. Nicht alle haben diese Möglichkeiten. Und wir wollten unbedingt in der Region Hannover was machen und wollten besonders, Integration ist ja ein brandheißes Thema und wichtiges Thema. Und 2006, und wir haben dann 2008 so ein Pilotprojekt gestartet mit einer Gruppe von Grundschülern in einer Schule mit viel Migrationshintergrund, wo wir gesagt haben, wir wollen langfristig über 10 Jahre von, sagen wir mal, 6, 7 bis 17
10 bis 15 Kinder im Begleiten, zweimal die Woche Lernförderung, Mittagessen, Fußballtraining, um die besser auf dieses auf das Berufsleben vorzubereiten, eben langfristig über 10 Jahre, und sehen, was dabei rumkommt, wenn sich Kinder in einer Gruppe bewegen, kommunizieren müssen, besonders mit Migrationshintergrund, die meistens keine Chance haben, sich zu integrieren, sind zu Hause isoliert in der Schule, brauchen sie extra Lernförderung. Wir sind auf Schulen zugegangen, wir sind auf Sportvereine zugegangen, um da wirklich Brücken zu schlagen. Und was in diesem Projekt, in dem ersten Projekt eben passiert ist mit den Jungs, ist, dass die natürlich extrem bessere Chancen haben, wirklich sich zu integrieren, im Berufsleben Fuß zu fassen, in der Mannschaft Fuß zu fassen und sich gegenseitig zur Höchstleistung anzustacheln. Also wir sind da ganz gezielt an Schulen herangetreten, die Hilfe brauchen. Ganz einfach, die Hilfe brauchen, die teilweise 90% Migrationshintergrund. Das sind natürlich Schwierigkeiten für Eltern, für Lehrer. Und wir sind mit unseren Pädagogen, wir stellen Pädagogen an, die dann reingehen in Schulen und mit Gruppen arbeiten. Wir haben jetzt mittlerweile schon 100 Projektkinder an mehreren Standorten, an mehreren Schulen, und die Schulenlehrer sind sowas von dankbar, weil die Kinder entwickeln sich halt unglaublich weiter, ne? Über den Fußball, über gewisse Dinge, Fairplay, Respekt, alle Dinge, die man da lernt, Kommunikation, miteinander zu sprechen, da entwickelt sich so viel, dass wir da gerne weitermachen wollen. Und ich bin dann teilweise da, im Moment natürlich weniger, einmal im Sommer. Wir versuchen jetzt auch viel über soziale Medien, online, natürlich Sponsoren, alle ranzukarren, Benefitspiele, Abschiedsspiel, alles in die Richtung. Felix war ja oft Gast, wo ich sehr, sehr dankbar war, dass er natürlich auch das damit unterstützt.
Immer wieder gerne.
Ne, dass wir da weiterkommen und dass wir, ne, Integration als auch Förderung, ne, vor der eigenen Haustür, es liegt genug im Argen. Wir müssen uns darum kümmern, dass die nächste Generation besser vorbereitet ist. Ansonsten wird die Integration auch nur ein Wort. Und da müssen wir mehr tun, um besonders Leute, die es schwer haben am Anfang, aus dem Ausland kommen, hierher kommen. Es ist nicht einfach nur der Schule überlassen, den Eltern überlassen. Es funktioniert so nicht. Deswegen sind wir da, denke ich, auf einem guten Weg. Wir haben gute Leute. Mein Bruder macht einen unfassbaren Job. Alle Projektleiter als auch Pädagogen, die wir eben anstellen. Wir geben das Geld nicht irgendwo hin, was dann versickert. Mhm. Wir haben unsere eigenen Leute vor Ort, die dann wirklich das Geld bestmöglichst einsetzen für Fahrten, für gemeinsame Dinge, für Fußballtraining. Wir sind da sehr stolz auf die Arbeit und wollen da gerne weitermachen.
Völlig zu Recht, finde ich auch sehr, sehr, sehr gut, und kann sich auch jeder,
hört sich fantastisch an,
jeder auch mal mit beschäftigen. Ich denke, wer das ein bisschen intensiver auch macht, der weiß, dass das eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Und vielleicht gibt's ja in Zukunft mal so ein Spiel, ne? Toni Kroos Stiftung gegen Per Mertesacker Stiftung. Das Thema so vielleicht so ein bisschen anzuzetteln, aber dann müsste ich Halbzeit spielen, ne?
Wieso?
Naja, eine Halbzeit.
Ich brauch den nicht.
Okay,
dann
brauch den nicht. Ich merk das schon.
Komm ich zu dir, rechts hinten.
Ja, ganz genau. Ich weiß nicht, ob Toni eine vernünftige Mannschaft zusammenkriegt. Ich glaube, da kommt keiner.
Ich hab keinen Platz für Felix. Nein, das stimmt nicht. Aber wir wollten ja immer mal gegeneinander spielen. Wir haben es ja nie geschafft, gegeneinander zu spielen. Nie mit Bremen gegen Bayern, nix, gar nichts, weißt du? Und deswegen, wir wollten ja immer mal gegeneinander spielen.
Das müssen wir künstlich machen.
Ja,
das müssen wir
künstlich. Ja, das würde ich ihn abgeben. Würde ich seine Position mit Cristiano besetzen, wenn das in Ordnung ist.
Ja, kann. Würde ihr verzeihen.
Ja, Langer, du, das war's schon. Hat sehr, sehr großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für euer Interesse. Hat mir auch mega viel Spaß gemacht, hier einmal bei euch dabei zu sein. Einfach mal luppen.
Jawohl. Ja, so sieht's aus.
Einfach mal luppen. Mega, vielen Dank. Und noch frohes neues Jahr an euch, Familien, viel Gesundheit, und hoffentlich sehen wir uns bald persönlich irgendwie auf dem Weg.
Das hoffe ich auch sehr.
Ja, Langer, danke. Bevor hier dein alter Kompagnon Felix hier dich verabschieden darf, also auch ich freue mich natürlich, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen. Hat immer großen Spaß gemacht mit dir. Und ja, danke hier für deine Zeit. Du hast ja, wie du eben gesagt hast, auch relativ viel zu tun. Deswegen sehr cool, dass du hier dabei warst. Waren ja nur gute Typen bisher dabei, ne? Poldi, hast du ja vielleicht schon gehört. Poldi war dabei, ne? Unser Opa. Unser Opa war dabei, auch ein absolutes Highlight. Von daher, da reißt du dich in eine große Liste ein. Langer, vielen Dank und liebe Grüße an deine Family, ne?
Danke, du auch.
Langer, auch von mir natürlich, ne? Wird natürlich für dich schwierig, nach Braunschweig zu kommen. Wenn du mal in Hannover bist, kann ich nicht nach Hannover kommen. Ich sage, wir treffen uns einfach mal wieder in Bremen irgendwo, wenn es die Möglichkeit gibt. Und dann sehen wir uns an der Theke und trinken ein Stück Wasser, ne?
Wie immer.
Ja, alles klar. Danke dir, Langer, ne?
Ciao.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.